das ist Deutschland. Und das ist eine Tradition, nicht nur hier in Dessau.
Blut! Blut!
Blut!
Ein Mann, gefesselt an Händen und Füßen, verbrennt in einer Gewahrsamszelle. Die offizielle Version? Er soll sich selbst angezündet haben. Doch wie soll das möglich sein? Angehörige, Aktivisten und Menschenrechtler vermuten ein Tötungsdelikt, begangen von einer Institution, die Bürger eigentlich schützen sollte. Es folgen 2 Jahrzehnte voller Ungewissheit. Wichtige Beweismittel verschwinden, Verdächtige und Zeugen verstricken sich immer wieder in widersprüchliche Aussagen und der deutsche Rechtsstaat steht der Mauer des Schweigens scheinbar machtlos gegenüber. Ein Kampf David gegen Goliath beginnt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer, oder überhaupt willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Schön. Wir beschäftigen uns hier mit wahren Kriminalfällen, unerklärlichen Mysterien und kriechen auch gelegentlich gerne in das eine oder andere Rabbit Hole, das uns eine Gänsehaut beschert. Und heute hoffe ich ausnahmsweise mal, dass wirklich jeder Einzelne da draußen schon von diesem Fall gehört hat und das auch gerne im Detail, über den wir heute sprechen werden. Und dass das hier jetzt nur eine kleine Auffrischung des Geschehenen ist. Einfach eine kleine Erinnerung an einen Vorfall, der unter keinen Umständen in Vergessenheit geraten sollte.
Yes.
Inwieweit bist du denn Stand jetzt mit dem Feuertod Uriallo vertraut?
Also vertraut weiß ich nicht genau, aber ich habe es auf jeden Fall schon in 1, 2, 3 Podcasts gehört in meiner wilden True-Crime-Phase, die ja jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall wieder einige Gedächtnislücken sicherlich, aber ganz grob weiß ich, worum es geht auf jeden Fall.
Okay, okay. Ich würde sagen, wir starten auch gleich direkt rein. Wir haben viel vor, Notizzettel können heute auf jeden Fall nicht schaden. Wir hören jetzt noch kurz ein Wort von unserem heutigen Kooperationspartner, denn ohne die wäre dieser Podcast nicht möglich. Und dann steigen wir direkt ein in den Fall. Ich muss sagen, auch wenn ich eigentlich ein krasser Herbst- und Winterverfechter bin, ich bin aktuell richtig in Frühlingsstimmung.
Und das sind ja ganz neue
Töne. Ich weiß, Sabi meinte letztens auch, okay, warte, ich filme das, wenn du das sagst, damit ich sagen kann, ich hatte recht. Ja, es hat was seltsam Belebendes, muss ich gestehen.
So, seltsam Belebendes. Ja. Sehr interessant. Ja. So habe ich dich selten erlebt. Ich finde es auch super. Man kriegt Motivation für vielerlei Dinge, zum Beispiel auch fürs Ausmisten und Frühjahrsputz und so weiter und so fort.
Das stimmt.
Weil man ja auch irgendwo Queen of Überleitung die Koro-Großverpackungen einsortieren muss.
Sehr schön gesagt. Aber ja, so ist es.
Ne?
Ja. Was ist da jüngst in dein Schränkchen gewandert?
Oh, ja. Also ich hatte ja beim letzten Mal Kakaonips bestellt. Mhm. Edamamebohnen.
Mhm. Gesalzene Edamamebohnen, ja.
Mhm. Wirklich auch richtig geil schmecken. Nussig übrigens.
Mhm.
Was aber wirklich absolut gut ist und mein Liebling aus meiner letzten Bestellung, sind die gepufften Biomangoscheiben.
Oh.
Das auf jeden Fall.
Okay.
Meine Empfehlung für dieses Mal. Ehrlich gesagt habe ich noch eine.
Und zwar?
Der gepuffte Mais mit Barbecue-Gewürz. Und der ist das Allergeilste.
Den wollte ich eigentlich auch.
Also ich muss sagen, die beiden Sachen und der Mais, der ersetzt für mich Chips noch mehr als die Kichererbsen mit Salz und Pfeffer.
Okay, alles klar. Wandert safe ins Körbchen bei der nächsten Bestellung. Ich muss definitiv meinen gepufften Amaranth in Gläser abfüllen, weil es mittlerweile zu meiner Morgenroutine gehört, mir jeden Morgen gefühlt 8 Kilo Amaranth über meine komplette Joghurtschüssel zu kippen.
Ja, ich kenne das. Und dann landet auch noch die Hälfte auf dem Boden.
Sowieso, deswegen steht immer noch ein Wischmopp in meiner Küche seit Tagen. Ansonsten ist meine große Liebe aktuell der Protein Bar Deluxe mit Peanut Butter. Da habe ich mir auch direkt so einen ganzen Karton voll bestellt.
Und sie hat ihn mich vorhin probieren lassen.
Auch das, genau. Und wir haben festgestellt, das schmeckt wie eine Mischung aus Kinder Maxi King und Snickers, ne?
Also bitte, wie geil kann es sein?
Ja. Als hätten Snickers und Kinder Maxi King ein proteinhaltiges Baby gekriegt.
Ja.
Ja, also deswegen auch ein hervorragender Snack für unterwegs, weil er eben durch den erhöhten Proteingehalt sehr gut satt macht. Und das Beste ist sowieso der flüssige Karamellkern. Brauchen wir nicht reden.
Mhm. Ihr könnt das auch haben, wenn ihr wollt. Mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr im Shop von Koro weiterhin 5% bei eurem Einkauf sparen. Und den direkten Link zur Website sowie den Code haben wir euch wie immer in der Folgenbeschreibung und unserem Linktree verlinkt.
So ist es. Januar 2005, kurz nach 12 Uhr mittags. Ein schrilles Piepen unterbricht das alltägliche Treiben im Gebäude des Polizeireviers Dessau. Aber nur kurzzeitig. Der Alarm eines Rauchmelders im Gewahrsamstrakt im Keller des Gebäudes war ausgelöst worden. Der diensthabende Gruppenleiter Andreas S. geht zum Alarmpanel hinter dem Schreibtisch und drückt ihn aus. Vermutlich nur ein Fehlalarm. Die hatte es in letzter Zeit öfter gegeben. Doch nur wenige Augenblicke später schrillt der Alarm ein weiteres Mal durch die Gänge. Mit den Worten "nicht schon wieder das Ding" deaktiviert Andreas S. den Alarm ein zweites Mal. Dass im Gewahrsamstrakt tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist, scheint zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich zu halten. Gegen 12.05 Uhr fordert die Streifeneinsatzführerin Beate H., die an jenem Tag das Pult im Büro des Dienstgruppenleiters besetzt und die Koordinierung übernimmt, ihren Kollegen Andreas S. dazu auf, im Gewahrsamstrakt nach dem Rechten zu sehen. Weitere anderthalb Minuten vergehen. Nun springt auch der Rauchmelder im Lüftungsschacht des Kellers an. Um 12.07 Uhr informiert Andreas S. schließlich seinen Kollegen Gerhard M. und bittet darum, ihn in den Arresttrakt zu begleiten. Laut Vorschrift darf eine Zelle nämlich immer nur zu zweit betreten werden. Die beiden Männer machen sich auf den Weg nach unten. Doch bemerkt Andreas S. auf halber Strecke, dass er zwar den Schlüssel für die Zelle, nicht aber den für die Fußfesseln des in Gewahrsam genommenen mitgenommen hat. Also macht er kehrt und geht zurück in den zweiten Stock. Mit dem Schlüssel für die Fußfesseln geht es dann wieder nach unten in den Arresttrakt. Genauer gesagt in Zelle Nummer 5. Denn hier liegt ein junger Mann an Händen und Füßen gefesselt, auf einer Matratze fixiert, den zwei Beamten am frühen Morgen des 7. Januar 2005 in Gewahrsam genommen hatten. Kaum im untersten Stockwerk angekommen, steigt Gerhard M. ein charakteristischer Geruch in die Nase, den man entweder von Grillfesten an lauen Sommerabenden oder von Winterspaziergängen in klirrender Kälte kennt. Es riecht nach Feuer. Den Feuerlöscher, der gleich an der Wand gegenüber des unteren Treppenabsatzes hängt, will Andreas S., obwohl sich ihm dieser Anblick Tag ein, Tag aus bis zu 20 oder 30 Mal bot, nicht gesehen haben. Zur selben Zeit hört Beate H. zwei Stockwerke weiter oben den Mann aus Zelle Nummer 5 über die Wechselsprechanlage immer wieder sagen: "Mach mich los." Es kommt gerade jemand runter, versucht sie ihn zu beschwichtigen. Der Mann auf der anderen Seite entgegnet: "Mach mich los. Feuer." Beate H. wirft einen beunruhigten Blick auf den an ihren Arbeitsplatz angebrachten Monitor, der den Gewahrsamstrakt bewacht, und sieht, wie ihre beiden Kollegen den Gang betreten. Als sie die Tür von Zelle Nummer 5 öffnen, kann sie beobachten, wie dichter schwarzer Qualm aus der Zelle dringt und sich rasch oberhalb des Ganges Richtung Kamera ausbreitet. Einen Augenblick später sieht sie nichts mehr. Aus dem Vernehmungsprotokoll von Andreas S. und Gerhard M.
Beim Öffnen der Tür kam uns eine schwarze Rauchwolke mit beißendem Geruch entgegen.
Beate H. greift zum Funksprechgerät und fragt, ob unten Hilfe benötigt werde, doch sie erhält keine Antwort. Stattdessen sind da nur die aufgebrachten Rufe des Dienstgruppenleiters. "Schnell! Feuerlöscher!" Da der dichte Rauch Beate H. die Sicht über den Monitor verwehrt, kann sie nun nur noch anhand der Geräusche, die durch die Wechselsprechanlage dringen, versuchen zu deuten, was in Zelle Nummer 5 vor sich geht. Da sind Schritte und ein Rasseln. Vermutlich die Ketten der Hand- und Fußfesseln. In der Annahme, man habe den in Gewahrsam genommenen aus seiner Fixierung befreit, rennt sie zum Fenster und späht auf den Innenhof. Dort, wo eine Treppe aus dem Gewahrsamstrakt im Keller nach draußen führt, hatten sich einige Kollegen versammelt. Die Meldung eines Feuers hatte im Revier derweilen augenscheinlich die Runde gemacht. Hustend und mit rußverschmiertem Gesicht entnimmt der Dienstgruppenleiter aus einem der Dienstfahrzeuge einen Feuerlöscher und versucht damit zurück in den Gewahrsamstrakt zu kommen. Doch war ein Vordringen in die Zelle aufgrund der immensen Rauchentwicklung schon nicht mehr möglich. Inmitten des wachsenden Chaos versucht Beate H. immer wieder, ihren Kollegen Antworten zu entlocken. »Was ist denn nun?« ruft sie wiederholt in den Innenhof, doch niemand antwortet. Schließlich hört sie den Dienstgruppenleiter zwischen seinem Husten mit heiserer Stimme sagen: »Notarzt, Rettungswagen.«
»Ja, wir brauchen mal einen Wagen hier, und zwar Notarzt für den, der im Gewahrsam ist. Also wir haben hier sowas wie ein, ich weiß es nicht, meine Kollegen sind alle unten, es kommt Rauchschwaden raus.«
Der Einsatzleiter rief: »Wo bleiben die denn? Der ist da noch drin.« Daraufhin war ich nervlich am Ende.
Zunächst blickt der diensthabende Einsatzleiter der Feuerwehr dem Einsatz mit professioneller Gelassenheit entgegen. Die Zellen des Arresttraktes der Polizei sind vollständig gefliest. Dass darin ein Feuer ausbricht, ist also eher unwahrscheinlich. Als das Löschfahrzeug um 12.20 Uhr am Ort des Geschehens eintrifft, zeichnet sich jedoch ein anderes Bild der Gegebenheiten. Lutz K. sieht die rußigen Gesichter, er hört das Husten und spürt die Anspannung unter den Beamten. Für den Einsatzleiter der Feuerwehr ein klares Zeichen, dass es sich dieses Mal nicht um einen Fehlalarm handelt. Dieser Eindruck bestätigt der dichte Rauch, der derweilen aus dem Treppenhaus quillt. Auf den Stufen liegt ein Handfeuerlöscher und man hatte bereits versucht, einen Wasserschlauch in das Untergeschoss zu verlegen. Erst jetzt wird dem Einsatzleiter der Feuerwehr mitgeteilt, dass sich noch eine Person in der Zelle befindet, deren Tür bereits offen steht. Was man jedoch nicht sagt, ist, dass der Mann mit Fesseln an allen vier Gliedmaßen an den in Boden und Wand verankerten Eisenringen fixiert ist, sich nicht frei im Raum bewegen kann und praktisch keine Chance hat, sich vor den Flammen zu retten. Mit dieser Information wird den Rettungskräften klar, jede Sekunde zählt. In voller Montur und mit dem Schlüssel für die Fesseln ausgestattet, dringt der Angriffstrupp in den Gewahrsamstrakt vor und tastet sich durch den dichten Rauch. In den verrußten Gängen ist die Sicht quasi bei Null und die Suche nach dem Gefangenen geht nur schleppend voran. Schließlich verkündet ein Funkspruch an den Einsatzleiter: Bei der Durchsuchung wurde keine Person gefunden. Polizisten, die den Funkspruch mitgehört hatten, mutmaßen, dass man die Person vielleicht schon für weitere Vernehmungen in einen anderen Bereich des Reviers gebracht hatte. Doch bleibt die Suche in den oberen Stockwerken ebenfalls erfolglos. Die Feuerwehrleute starten einen weiteren Versuch. Dieses Mal mit Einsatzleiter Lutz K., der dem vierköpfigen Suchtrupp vorangeht. Entlang der Wand bewegen sie sich durch den Zellentrakt, bis zu ihrer Rechten die geöffnete Tür zur Zelle Nummer 5 auftaucht. Gegenüber der Tür liegt ein Fenster, das nunmehr ein diffuser Lichtpunkt ist. In einer Ecke des Raumes sehen sie ein kleines Glimm. Vielleicht eine Decke oder eine Jacke? Langsam tasten sie sich Richtung Fenster vor, bis sie auf eine Wand treffen. Dann vorbei am Fenster bis zur nächsten Wand und dann wieder Richtung Tür.
Ich kann mich bloß daran erinnern, wie plötzlich dieser Kopf in meinem Sichtfeld auftauchte. Und als ich den gesehen habe, habe ich zum ersten Mal realisiert, dass da nicht, wie wir zunächst dachten, eine Decke vor sich hin glimmt, sondern dass es die Person war, die gebrannt hat. Es waren auf einmal alle ruhig. Jeder hat jeden entsetzt angeguckt.
Lutz K. aus dem Vernehmungsprotokoll. Als am 7. Januar 2005 um kurz nach 12 der Feueralarm im Polizeirevier Dessau erstmals ertönte, hatte niemand einen Brand für möglich gehalten. Nur eine halbe Stunde später macht sich betretenes Schweigen unter allen Anwesenden breit. Fassungslosigkeit darüber, dass unter der Obhut der Polizei Dessau ein Mensch zu Tode gekommen war. Uriallo starb in Polizeigewahrsam, gefesselt, inmitten von Beton, gefliesten Wänden und lodernden Flammen. Doch was war wirklich in Zelle Nummer 5 geschehen? Und wer war der Mann, der dort auf so unmenschliche Art und Weise ums Leben kam? Bevor Uriallo in einer Zelle verbrannte, war er ein junger Mann mit Träumen, mit Ängsten und Hoffnungen. Ein Mensch wie du und ich, auch wenn sich seine Lebensrealität maßgeblich von der unseren unterschied. Geboren wurde Uriallo vermutlich im Jahr 1968 in Sierra Leone, einem Land, das jahrzehntelang vom Bürgerkrieg gezeichnet war. Gewalt gehörte zu seinem Alltag. Bewaffnete Milizen zogen durch das Land, Leichen pflasterten die Straßen und Kindersoldaten kämpften mit Kalaschnikows an der Front. UNICEF schätzt, dass zeitweise bis zu 80% der Soldaten Kinder waren, manche kaum älter als 8 oder 9 Jahre. Kaum konnten sie aus eigener Kraft eine Waffe halten, wurden sie darauf getrimmt, zu töten. Uriallo wuchs in einem Umfeld bestehend aus Angst, Unsicherheit und Tod auf. Doch gelang ihm die Flucht. Zu Fuß gelangte er über weite Strecken bis nach Guinea. Dort fand er Arbeit im Hafen, wo regelmäßig koreanische Fischerschiffe anlegten. Und mit einem solchen Schiff gelang ihm 1999 schließlich die Flucht nach Europa. Erst Spanien, dann Frankreich und schließlich Deutschland. Letzteres war für Uri ein absolutes Traumland. Ein Ort, an dem es Demokratie gab, Rechtsstaatlichkeit, Ordnung und Sicherheit. Der Afrikaner träumte davon, dass auch seine Heimat Sierra Leone eines Tages so sein könnte wie das Land, in dem er nun Asyl beantragte. Der Weg ins deutsche Asylverfahren ist für viele Geflüchtete kein Ankommen, sondern der Beginn einer weiteren Phase des Bangens und der Unsicherheit. Nur ist es dieses Mal nicht die Angst vor Krieg, sondern die vor der Abschiebung, die die Betroffenen verfolgt. So auch Uriallo. Zwar war Sierra Leone durch den Bürgerkrieg geprägt worden, doch wurde das Land von den deutschen Behörden damals nicht mehr als akute Gefahrenzone eingestuft. Viele Asylanträge aus Sierra Leone wurden in den 1990er und frühen 2000er Jahren daher abgelehnt, weil man davon ausging, dass sich die politische Lage wieder stabilisiere. Diese Einschätzung betraf auch Uriallo. Sein Asylantrag wurde abgelehnt und erhielt nur eine Duldung, also einen Aufenthaltstitel, der ihm zwar das Verbleiben im Land vorübergehend erlaubte, aber keine langfristige Sicherheit bot. Eine Duldung muss immer wieder kurzfristig verlängert werden. Teilweise gilt sie nur für wenige Wochen oder Monate. Konkret bedeutete das für Uri, dass er in Deutschland nicht legal arbeiten durfte. Er hatte keine langfristige Aufenthalts-, Bleibe- oder Integrationsperspektive und er lebte in ständiger Angst, abgeschoben zu werden, da die Behörden ihn rechtlich gesehen jederzeit hätten ausweisen können, sobald alle organisatorischen oder diplomatischen Hürden beseitigt worden wären. Uri führte ein einfaches Leben in beengten Unterkünften, häufig isoliert vom Rest der Gesellschaft, mit Leistungen unterhalb des Existenzminimums. Hinzu kommt der ständige psychische Druck, die Angst, abgeschoben zu werden, oft aus dem Nichts und mitten in der Nacht. Ein Klopfen an der Tür und dann aus und vorbei. Die Bilder aus der Heimat sitzen tief. Krieg, Verfolgung, Tod. Viele Geflüchtete haben Traumata erlebt, für die es hier kaum Therapieplätze gibt. Wenn es an Perspektiven, Strukturen und Hilfe mangelt, suchen manche nach Auswegen. Schwarzarbeit, Drogenhandel und Konsum sowie das Abrutschen in instabile, destruktive Gesellschaftskreise sind oft die Folge. Als Uriallo nach Deutschland kam, war er abgemagert und mittellos. Doch war er fest entschlossen, den Widerständen zu trotzen und sich ein neues Leben aufzubauen. Im Asylbewerberheim fand Uri Menschen, die ihn unterstützten. Freunde, die ihn unter ihre Fittiche nahmen, ihm zu essen gaben, ihm eine Gemeinschaft und ein Gefühl von Zugehörigkeit boten. Doch die Angst blieb. Immer wieder berichteten Bewohner des Heims, dass Menschen von der Polizei plötzlich und ohne Vorwarnung abgeholt wurden. In Handschellen. Wir können uns keine Sicherheit geben, sagte Mukhtaba, für den Uri wie ein Bruder war. Aber wir geben unser Bestes. Er beschreibt seinen Freund als einen sensiblen, oft nachdenklichen Menschen. Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland lernte Uri dann eine junge Frau kennen, Cindy L. Die beiden verliebten sich ineinander und wurden ein Paar. Eine Beziehung, der Cindys Familie jedoch nicht ihren Segen schenkte, aufgrund von Uris Hautfarbe. »Lass den laufen, der ist nicht gut für dich«, pflegte ihre Mutter zu sagen. Aber Cindy blieb. Sie planten, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Cindy zuliebe wollte Uri an sich arbeiten, dem Alkohol, dem er sehr zugewandt war, abschwören, Arbeit finden und legal in Deutschland bleiben dürfen. Dann, nach wenigen Monaten, wurde Cindy überraschend schwanger und Uri war überglücklich. Fortan träumte er von einer kleinen Familie und einer eigenen Wohnung. Der Sohn der beiden kam im Dessauer Krankenhaus zur Welt. Uri war bei der Geburt dabei und derjenige, der, wie es die Tradition verlangt, die Nabelschnur durchtrennte. Kurz nach diesem magischen Augenblick entstand ein Foto von ihm mit seinem Neugeborenen im Arm, das später durch die Medien ging. Zum damaligen Zeitpunkt ahnte Uri noch nicht, dass es das erste und letzte Mal gewesen sein würde, dass er seinen Sohn in den Armen hielt. Nur wenige Tage nach der Geburt war das Kind plötzlich weg. Cindy, von der eigenen Familie unter Druck gesetzt, hatte das Baby zur Adoption freigegeben. Uri selbst hatte man in den Entscheidungsprozess nicht eingeweiht und er wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Er war am Boden zerstört. Das hat ihn kaputt gemacht, erinnern sich seine Freunde. In der Folgezeit geriet er zunehmend in Schwierigkeiten. Er fing wieder an zu trinken, wurde wegen Drogenhandels mit Marihuana festgenommen, kam in Untersuchungshaft. Daraufhin trennte sich Cindy von ihm. Nicht, weil sie ihn nicht mehr liebte, sondern weil sie nicht in ein kriminelles Umfeld geraten wollte. Als sie sich nach ihrem Besuch bei Uri in Untersuchungshaft noch ein letztes Mal zu ihm umdrehte, habe sie gesehen, dass er weinte. Doch änderte das nichts an ihrer Entscheidung. Auch in den Monaten nach der Untersuchungshaft geriet Uri immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er konsumiert nicht nur Marihuana, er handelt nach wie vor damit. In seinem polizeilichen Führungszeugnis ist außerdem die Rede von einem fahrlässigen Vollrausch, dem Erschleichen von Leistungen, Beleidigungen und darauf folgenden Platzverweisen durch die Polizei. Zuletzt wurde Uriallo wegen seines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 3 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Doch wurde das Urteil nicht rechtskräftig, da Uri im laufenden Berufungsverfahren verstarb. Uriallos letzter Kontakt mit der Polizei in Dessau endete tödlich. Was genau in den Stunden vor dem Brand geschah, lässt sich bis heute nicht zweifelsfrei und nur anhand der Aussagen der Beamten, die an jenem Tag auf dem Polizeirevier Dessau tätig waren, rekonstruieren. Klar ist nur, am 7. Januar 2005 gerät Uriallo erneut in eine Polizeikontrolle. Nur wenige Stunden später ist er tot. Verbrannt in einer Gewahrsamszelle, fixiert an Händen und Füßen auf einer feuerfesten Matratze. Aber was war geschehen? Am Abend des 6. Januar 2005 war Uriallo in Dessau unterwegs. Gemeinsam mit seinem Freund Nuhan Cherif wollte er in seiner Stammkneipe Billard spielen. Das war die einzige Kneipe, in der man dich als Ausländer reinließ, ohne dass man dich wegen deiner Äußerlichkeiten gleich komisch ansah, erklärt Nuhan. Uri hatte gute Laune, er war ausgelassen und entspannt. Als sich sein Freund zu späterer Stunde aus der Kneipe verabschiedete, blieb Uri noch allein. Was genau danach geschah, lässt sich nur noch lückenhaft rekonstruieren. Am Morgen des 7. Januar 2005 gegen 8 Uhr kreuzt Uriallo den Weg von 4 Mitarbeiterinnen der Stadtreinigung, die in den frühen Morgenstunden auf den Straßen Dessaus arbeiten. Er möchte offenbar jemanden anrufen, seine Freundin, doch sein Handy hat kein Guthaben mehr. Also spricht er eine der Frauen an und fragt nach einem Telefon. Eine der Frauen, Karin R., gibt später an, dass Uri geschwankt habe. Sie fühlte sich von dem Mann bedrängt, sagt aus, er habe sogar versucht, nach ihrem Rucksack zu greifen, als sie ihm ihr Handy nicht geben wollte und sei ihr zu nahe gekommen. Laut ihrer Aussage habe er sie womöglich sogar anfassen wollen. Also lief sie vor ihm weg, immer wieder um ein parkendes Auto herum. Um 8.03 Uhr und nochmals um 8.12 Uhr geht bei der Polizei Dessau ein Notruf ein.
Wir werden belästigt vom Ausländer.
Es folgt ein typischer Eskalationsprozess, wie er in polizeilichen Strukturen üblich ist. Die Streifeneinsatzführerin am anderen Ende der Leitung leitet den Einsatz weiter und macht aus der gemeldeten Belästigung eine massive Belästigung.
In der Turmstraße werden 4 weibliche Personen von einem Ausländer massiv belästigt. Der rennt wohl immer hinter denen her und versucht, sie anzutatschen.
Ein Streifenwagen macht sich auf den Weg. In ihm sitzen die beiden Beamten Hans-Ulrich M. und sein Kollege Udo S. Wenige Minuten später stellen sie auf dem Gehweg eine männliche Person fest. in rund 5 bis 10 Metern Entfernung zu den 4 Frauen, die den Notruf gewählt hatten. Hans-Ulrich M. begibt sich zu ihnen, während Udo S. den Mann anspricht. Ausweis. Uri versteht nicht. Was ist Ausweis? Fragt er, woraufhin Udo S. wiederholt, Passport, diesmal auf Englisch. Als Uriallo auch auf das wiederholte Nachfragen des Polizeibeamten nicht reagiert, will Udo S. seine Kleidung nach dem Ausweis durchsuchen. Uri beginnt daraufhin mit den Armen zu rudern und dreht sich weg. Uli, der will nicht, sagt Udo zu seinem Kollegen, der ihm daraufhin zu Hilfe kommt. Uri wird gepackt und die Beamten versuchen, ihn in den Streifenwagen zu setzen, doch er wehrt sich, schlägt um sich und tritt. Schließlich gelingt es den Beamten, ihm Handschellen anzulegen und ihn im Wagen zu fixieren. Ein späterer Bericht von Rechtsanwalt Jerzy Montag und Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel, der vom Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung des Landtags Sachsen-Anhalt in Auftrag gegeben wurde, kommt zu dem Schluss, dass die beiden Polizeibeamten zu diesem Zeitpunkt bereits 2-mal rechtswidrig gehandelt haben. Einmal, indem die Vorlage eines Ausweisdokuments ohne Benennung eines Grundes gefordert wurde, was in der Folge auch die nachstehende Festhaltung zu einem rechtswidrigen Freiheitsentzug macht, und ein weiteres Mal durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs, ohne diesen vorher angedroht zu haben. In § 59 des Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt heißt es, Zwangsmittel sind anzuordnen. Von der Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zum Zwecke der Gefahrenabwehr notwendig ist. Das Landgericht Magdeburg kommt in seinem Urteil vom 11.12.2012 jedoch zu dem Schluss, dass in der gegebenen Situation keine Notwendigkeit zum sofortigen polizeilichen Einschreiten bestand. Des Weiteren hätte sich unter der Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Platzverweis als milderes, aber auch wirksames Mittel der Abwehr potenzieller Gefahren angeboten. Was das Dessauer Polizeirevier als probate Erziehungsmaßnahme versteht, ist nach der juristischen Beurteilung also vielmehr eine gewaltsame Mitnahme in den Gewahrsam. In seinem Vernehmungsprotokoll beschreibt Udo S., dass sich Uri auf der Fahrt zum Revier weiterhin heftig zur Wehr gesetzt habe, mit dem Oberkörper um sich stieß und mit den Beinen in den Sitz drückte. Aus diesem Grund habe er ihn in den Schwitzkasten genommen und während der gesamten Fahrt so festgehalten. Noch aus dem Streifenwagen wird der diensthabende Arzt kontaktiert, da Uriallo augenscheinlich stark alkoholisiert ist. Das Gespräch zwischen Dienstgruppenleiter Andreas S. und dem Arzt Dr. Andreas B. wird später zu Protokoll gegeben.
Guten Morgen, Polizeirevier Dessau. Wir bräuchten dich mal.
Was hast du denn?
Eine Blutentnahme.
Dann mache ich das. Ich komme mal rum.
Ja, piekste mal einen Schwarzafrikaner.
Ach du Scheiße, da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen.
Na, bring doch eine Spezialkanüle mit.
Mach ich. Alles klar. Bis gleich.
Der Verteidiger von Andreas S. wird über dieses Gespräch später sagen, dass es nur ein Ausdruck von Heiterkeit und Lockerheit gewesen sei, der zwischen den Männern den Austausch fand. Kein Rassismus. Um 8.32 Uhr trifft der Streifenwagen auf dem Polizeirevier Dessau ein. Uri wird auf direktem Weg in den Gewahrsam gebracht. Dort wird er von Udo S. von Kopf bis Fuß gründlichst durchsucht. Die Ausbeute bleibt mager. Ein zerknülltes Taschentuch, eine Büroklammer, ein kleines Notizbuch und seine Brieftasche. Um 8.54 Uhr sieht sich die Polizei die Duldung aus Uris Brieftasche genauer an. Das Dokument ist abgenutzt und mehrfach geknickt worden, weshalb die letzte Zahl des Geburtsjahres kaum mehr lesbar ist. Ebenso wie der erste Buchstabe des Straßennamens. Geburtsdatum 199 unleserlich. Wohnsitz 06862 Roßlau an der Elbe, unleserlich Oetschstraße 34 war dort zu lesen, wobei ersichtlich war, dass bei dem Straßennamen, dem O, ein großgeschriebener Anfangsbuchstabe vorangestellt war. Für die Polizei ist das Anlass genug, Uriallo zur Feststellung der Identität in Gewahrsam zu nehmen. Seltsam ist jedoch, dass der Eintrag im Verzeichnis über in polizeilichen Gewahrsam genommene Personen, der um 8.30 Uhr von Hans-Ulrich M. erfolgte, folgende Personalien las. Jalo Uri, 2.6.1983, Pötschstraße 34. Es bestand also weder eine Unklarheit über das Geburtsjahr von Uriallo noch über den Straßennamen seines Wohnsitzes, womit die Rechtsgrundlage für die Ingewahrsamnahme hinfällig war. Um 8.47 Uhr holt Andreas S. Auskunft bei Inpol Land zu Uriallos Personalien ein. Die Abfrage ergibt die rechtmäßigen Personalien, die sich mit den von Hans Ulrich M. gemachten Angaben decken. Doch versäumt es Andreas S., seinen Kollegen darüber zu informieren und die Ingewahrsamnahme Uriallos mit Kenntnisnahme der Inpol-Auskunft aufzuheben, wozu er rechtmäßig verpflichtet gewesen wäre. Stattdessen habe man Uri laut der Aussage der Beamten an einen Tisch des ärztlichen Behandlungsraums des Reviers gesetzt. Als sie ihn kurz allein gelassen hatten, habe man plötzlich ein Rumsen aus dem Raum gehört. Erlo soll mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen haben, sich aufgebäumt haben und mit seinem Hinterkopf gegen die Wand geschlagen haben. Ein Freund von Uri, der ihn gut kannte, sagt später zu dieser Schilderung: »Ich kann das nicht glauben. Nur weil er aufs Revier genommen wurde? Das war für Uri doch nichts Neues.« Gegen 9.10 Uhr trifft der Arzt Dr. Andreas B. im Revier ein, um Uriallo eine Blutprobe zu entnehmen. Der in Gewahrsam Genommene liegt zu diesem Zeitpunkt bäuchlings auf einer Liege, an Händen und Füßen gefesselt. Der Arzt kennt ihn bereits von einer früheren Begegnung im Polizeirevier Dessau. Als er Blut aus der rechten Armbeuge entnimmt, setzt Uri sich heftig zur Wehr und schreit: »Macht, was ihr wollt, Schweine!« Später wird im Raum, in dem die Blutabnahme stattfand, eine Blutspur am Tischbein festgestellt werden. Der Anwalt der Nebenklage, der die Interessen von Uris Angehörigen vor Gericht vertritt, hält es für möglich, dass Uriallos Kopf tatsächlich, wie von dem Polizisten geschildert, in Richtung Tischplatte ging. Aber nicht von allein. Er vermutet eine Fremdeinwirkung. Am Ende der Untersuchung bescheinigt der Arzt Uriallo die Haftfähigkeit. Trotz eines Blutalkoholgehalts von 2,98 Promille entscheidet man sich gegen eine Sitzwache in der Zelle des in Gewahrsam Genommenen. Anschließend wird Uriallo laut der Aussage von Hans Ulrich M. von mehreren Beamten in die eigentliche Gewahrsamszelle Nummer 5 getragen, da er aufgrund der Fußfesseln nicht eigenständig laufen kann.
Der Afrikaner konnte aufgrund der Fußfesseln nicht laufen. Während des Transports versuchte er, sich zu drehen und schrie herum.
Ein karger, weiß gefliester Raum, 4,5 x 2,5 x 2,6 Meter. Links auf dem Boden, direkt an der Wand, befindet sich eine leicht erhöhte Fläche mit einer etwa 10 cm dicken, abwischbaren Matratze. Aus Boden und Wand ragen Eisenringe, an denen Uriallo mit beiden Händen und Füßen mit Handschellen fixiert wird. Aus angeblicher Sorge, er könne sich andernfalls selbst verletzen. Im Vernehmungsprotokoll von Udo S. heißt es später:
Aufgrund der ständigen Gefahr, dass sich der Mann verletzt, entschlossen wir uns, ihn an beiden Händen und Füßen festzumachen.
Ab diesem Zeitpunkt hat Uriallo so gut wie keine Bewegungsfreiheit mehr. Trotz der erheblichen Einschränkung wäre er doch noch dazu in der Lage gewesen, seinen Kopf gegen die Wand zu seiner Rechten zu schlagen, wenn er sich denn, so wie er es laut der Schilderung der Beamten zuvor im Behandlungsraum getan hatte, selbst verletzen hätte wollen. Hätte man ihn also wirklich davor schützen wollen, hätte man ihn auf einem Stuhl in der Raummitte fixieren müssen. Für die nächsten 3 Stunden bleibt Uri in der Zelle. Und obwohl bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen ist, wurde von den Polizeibeamten des Polizeireviers Dessau über einen Zeitraum von mehr als 3 Stunden, in denen Uriallo einer Freiheitsentziehung unterworfen war, keine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und die Fortdauer dieser Freiheitsentziehung herbeigeführt. 2 Stunden vor dem Alarm. Wie es die Fortschrift verlangt, sieht alle 30 Minuten einer der Beamten bei Uri nach dem Rechten. Und jeder dieser Kontrollgänge ist entsprechend zu dokumentieren. Zudem wird die akustische Überwachung am Pult im Büro des Dienstgruppenleiters im 2. Stock eingeschaltet. Fortan können die Polizisten von dort also über Lautsprecher hören, was in der Zelle Nummer 5 vor sich geht. Die Streifeneinsatzführerin Beate H., die am 7.01.2005 diesen Posten besetzte, will ständig das Klappern der Handschellen gehört haben. Zudem habe Uriallo wiederholt gerufen: "Mach mich los, mach mich ab." Für sie ein klares Zeichen dafür, dass er die ganze Zeit über fixiert war. Jürgen S., ein weiterer Polizist, berichtet, dass sich der Dienstgruppenleiter Andreas S. über das ständige Klappern beschwert habe. "Das geht mir langsam auf die Nerven", soll er gesagt haben, woraufhin er ihn dazu anwies, bei Jallo nach dem Rechten zu sehen. 11.05 Uhr, eine Stunde vor dem Alarm. Etwa eine Stunde vor dem Brand begeben sich zwei Beamten in den Zellentrakt. Sie öffnen kurz die Tür zur Zelle Nummer 5 und führen, wie sie sagen, ein kurzes Gespräch mit Jallo. Bernd M., einer der Beamten, sagt, der in Gewahrsam genommene habe mit den Armen und Beinen gefuchtelt. Ein Zeichen dafür, dass er noch immer fixiert war. Er habe sich beschwert, dass er so nicht schlafen könne. Man habe ihm gesagt, er solle den Kopf einfach ablegen, dann werde es schon gehen. Dann wurde die Tür wieder verschlossen. Wenig später hörte man laut Beate H. Jallo plötzlich laut schreien. Ein Schreien, das unmittelbar nach jeder Kontrolle schlimmer geworden sein soll, bis sich der Gefangene einige Minuten nach den Steppvisiten dann wieder beruhigte. Aufgrund des Geschreis habe der Dienstgruppenleiter Andreas S. beim Telefonieren sein eigenes Wort nicht mehr verstehen können, weshalb er die Lautstärke der Überwachungsanlage leiser drehte. Doch Beate H. protestierte: "Solange ich hier sitze, bleibt der Sprechfunk an." 11.40 Uhr, 20 Minuten vor dem Alarm. Die letzte offizielle Kontrolle vor dem Brand wird von der Streifeneinsatzleiterin Beate H. persönlich durchgeführt. Genervt von der wiederholten Ruhestörung durch den Gefangenen will sie wissen, mit wem sie es da unten eigentlich zu tun hat. Sie informiert den Dienstgruppenleiter, nimmt sich den Schlüssel und geht selbst nach unten. Als sie die Tür zu Zelle Nummer 5 öffnet, habe sich Uriallo, so glaubt sie, zunächst schlafend gestellt. Doch plötzlich habe er sich aufgebäumt und ihr die Frage, warum man ihn festgemacht habe, entgegengerufen. "Das müsse er doch selber wissen", habe die Beamtin daraufhin erwidert. Dann verlässt sie die Zelle, schließt ab und geht wieder nach oben. 12 Uhr, wenige Minuten vor dem Alarm. Kurz vor dem Brandausbruch verlässt der Dienstgruppenleiter Andreas S. seinen Arbeitsplatz und geht in die Teeküche. Als er zurückkehrt, wird er von seiner Kollegin Beate H. angesprochen. "Du, komm mal her, hier stimmt was nicht." Zuvor hatte sie über die Überwachungsanlage merkwürdige Geräusche aus Zelle Nummer 5 gehört. Aus dem Vernehmungsprotokoll:
"Es hörte sich an, als ob Wasser aus einer überlaufenden Dachrinne auf den Boden fällt."
Doch gibt es in der Zelle keinen Wasseranschluss, keinen Wasserhahn, nichts, das dort hätte plätschern können. Dann, so schildert Beate H., hörte sie ein lautes Krakeelen, ein ohrenbetäubendes Brüllen. Kurz darauf ertönte der erste Alarm, der vom Dienstgruppenleiter Andreas S. ausgeschaltet wird. Dann der zweite. Die meisten Beamten, die nicht mit Uriallos Fall betraut waren, hatten um kurz nach 12 längst nicht mehr damit gerechnet, dass er sich noch immer im Gewahrsamstrakt befand. Normalerweise werden Leute, die zum Ausnüchtern in die Zellen gebracht werden, nach ein paar Stunden wieder entlassen. Und die Identitätsfrage war im Fall Uriallo auch längst geklärt worden. Was genau sich in diesem Moment in Zelle Nummer 5 abspielte, will niemand mit absoluter Sicherheit wissen. Sicher ist nur, dass die letzten Minuten im Leben von Uriallo bereits angebrochen sind.
An dieser Stelle zu einer Meldung, die uns heute Nachmittag erreichte. Ein Brand in einem Polizeirevier in Dessau wurde gemeldet. Sehr wenig ist zur Stunde noch über die näheren Umstände bekannt. Nur so viel. Ein Inhaftierter ist gestorben.
Hier im Polizeirevier der Dessauer Wolfgangstraße hat sich der Brand ereignet. Ein Feuer im inneren Zellentrakt, bei dem ein junger Afrikaner ums Leben kam. Wie es zum Brand in der Zelle des jungen Mannes kommen konnte, ist noch völlig offen.
Die Nachricht von Uriallos Tod verbreitet sich schnell. Doch müssen seine Freunde, Mitbewohner und Bekannten lange spekulieren, bis sie Gewissheit über den Tod ihres Freundes haben. Während die Medien darüber berichten, dass sich ein schwarzer Mitbürger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Dessau angezündet habe, müssen sie feststellen, dass Uri, seit sie ihn in der Kneipe beim Billardspielen zuletzt gesehen hatten, telefonisch nicht mehr zu erreichen ist. Niemand hatte sie informiert. Niemand hatte ihnen erklärt, was passiert war. Muqtada, ein enger Freund von Uri, erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er die traurige Wahrheit erfuhr. Er kannte Uri seit Jahren. Für den Afro-Shop-Besitzer war er wie ein Bruder. Als er von seinem Tod erfährt, ist er fassungslos und voller Fragen. Doch Antworten bekommt er keine, nur Schweigen und ausweichende Reaktionen. Muqtada glaubt nicht daran, dass sein Freund Uri sich selbst angezündet hat. Er vermutet ein Tötungsdelikt und will für Gerechtigkeit kämpfen. Nicht nur für Uri, sondern für die ganze POC-Community. Er ruft die Initiative in Gedenken an Uri Jallo ins Leben, die fortan von Marco Steckel unterstützt wird, der bereits seit 2005 in der Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Roßlau tätig ist. Sie sammeln Spenden, organisieren Demonstrationen, Pressekonferenzen und stellen die vielen Fragen, die sie umtreiben, öffentlich. Vor allem aber fordern sie die vollständige Aufklärung des Todes von Uri Jallo. Schließlich hatte Muqtada Uris Eltern, als er sie über seinen Tod informierte, ein Versprechen gegeben. Herauszufinden, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und genau aus dieser Verantwortung heraus hatte er die Initiative gegründet. Doch schon bald wird Muqtada klar, der Kampf gegen das deutsche System gleicht dem zwischen David und Goliath. Ihm steht eine große Herausforderung bevor, doch seine Entschlossenheit und sein Gerechtigkeitssinn sind nicht zu brechen. Fortan vertritt Muqtada Uris Eltern, die noch immer in Guinea leben, in Deutschland und steht in ständigem Kontakt mit ihnen, informiert sie über alle neuen Entwicklungen im Fall Uri Jallo. Gemeinsam mit Freunden, Unterstützern und Aktivisten mobilisiert Muqtada ungeahnte Kräfte einer Gemeinschaft, deren Stimmen sonst nie gehört werden. Sie klappern Flüchtlingsheime ab, sprechen mit anderen Geflüchteten, suchen Solidarität, Unterstützung, Sichtbarkeit. Und schon bald wird ein erstes Zeichen gesetzt. Eine Gruppe Demonstrierender versammelt sich vor dem Polizeirevier in Dessau. Auf ihren Fahnen und Plakaten stehen die Parolen: In Gedenken an Uri Jallo, wir fordern Gerechtigkeit. Uri Jallo, das war Mord. Und Rassismus tötet. Aus Protest wird Struktur und aus Wut Momentum. Die Gruppe demonstriert gegen die Zurückhaltung der Justiz, gegen das Schweigen, gegen die Erklärungsversuche, die mehr vernebeln als aufklären. Sie fordern einen fairen, transparenten Prozess, der nicht nur aufklärt, sondern auch Verantwortlichkeiten benennt. Und sie werden Erfolg haben.
Es wird mit Akribie, mit Blick auf sämtliche Details, gründlich, intensiv und vor allem ohne jegliches Ansehen der Person oder etwaige Folgen ermittelt.
Dessau, Freitag, 7. Januar 2005. 3,5 Stunden nach dem Brand.
Ich bin aus dem Hof des Polizeirevier Dessau, Wolfgangstraße. Am hinteren Eingang zum Abgang in die Arrestzellen. Ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem sich ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat. Wir befinden uns jetzt in dem Arrestzellentrakt. Gleich die erste Zelle rechts wurde durch den Schwarzafrikaner belegt und hier hat er sich auch angezündet.
Es ist erstaunlich, dass der Beamte der Spurensicherung Stendal den Fall gelöst zu haben scheint, noch bevor die Untersuchungen und Ermittlungen überhaupt angefangen haben. Der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann hatte in seiner öffentlichen Stellungnahme gründliche und intensive Ermittlungen versprochen. Doch die Umsetzung dieses Vorhabens lässt zu wünschen übrig. Bereits bei der Spurensicherung am Tatort werden entscheidende Fehler gemacht. Und das, obwohl die Spurensicherung Stendal zuständig für die Dokumentation in Zelle Nummer 5 vom Innenministerium ausdrücklich dazu angewiesen worden sein soll, in diesem Fall ganz besonders genau hinzusehen. Denn in Dessau, so heißt es, standen zu diesem Zeitpunkt bereits einzelne Polizeibeamte im Verdacht, gegenüber schwarzen Menschen, sagen wir, besonders resolut vorzugehen. Doch die Ausbeute an gesicherten Spuren fällt mager aus. Man habe zunächst gesichert, was wichtig erschien, heißt es. Zu diesen wichtigen Hinweisen zählen Reste der Matratze, Brandspuren sowie 3 Handfesseln, von denen eine jedoch nicht aus ihrer Wandhalterung gelöst werden konnte. Die störrische Handfessel bleibt also zunächst in der Zelle, bis der Hausmeister sie einige Tage später auf Anweisung entsorgte. und damit ein potenziell wichtiges Beweisstück vernichtete. Auch die Matratze war nahezu vollständig verbrannt. Was übrig blieb, waren verkohlte Reste, Asche, Textilien, Brandschutt. Diese Reste wurden in sogenannten Brandtüten, spezielle Beweismittelbeutel, verpackt und noch am Freitagabend zur weiteren Untersuchung ins Landeskriminalamt Magdeburg gebracht. Diese Untersuchungen ließen jedoch bis zum darauffolgenden Montagmorgen auf sich warten. Bis dahin lagerten die Beweismittel ungeprüft und ungeöffnet im LKA Magdeburg. Die Suche nach Brandmitteln blieb ergebnislos und die Spurensicherung hinterließ die Zelle nach Abschluss ihrer Arbeit besenrein. Als Gisela P., Mitarbeiterin der Kriminaltechnik, am Montagmorgen ihren Dienst antritt, liegen ihr zwei Beweismitteltüten mit Brandschutt vor. Spur 1.1, ein Rest der Matratze, und Spur 1.2, eine Probe aus dem Bereich oberhalb des Kopfes von Uriallo. Die Tüten seien ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Sie habe sie geöffnet und den Inhalt auf den Tisch vor sich gekippt. Dabei entdeckte ihr Kollege etwas Seltsames. Spur 1.1.1, die Reste eines geschmolzenen Feuerzeuges. Das Bedeutsame an diesem Fund: bis zu diesem Zeitpunkt war von einem Feuerzeug nie die Rede gewesen. Zwar hieß es im Video der Spurensicherung und in öffentlichen Stellungnahmen gegenüber der Medien schon jetzt, Uriallo habe sich selbst angezündet, doch tauchte ein entscheidendes Detail, das diese These stützen könnte, erst Tage später auf. Ein Feuerzeug aus einem Beweismittelbeutel, der mehr als 48 Stunden lang unbeaufsichtigt auf seine Untersuchung gewartet hatte. Fraglich bleibt zudem, wie das Feuerzeug überhaupt in die Zelle gelangt war. Wir erinnern uns, vor seiner Ingewahrsamnahme wurde Uriallo gründlich durchsucht und all sein Hab und Gut wurde ihm abgenommen. Zwar fand man in seinem Besitz ein gebrauchtes Taschentuch und eine Büroklammer, aber von einem Feuerzeug war nie die Rede. Dabei scheint es unwahrscheinlich, dass man es aufgrund schlampiger Arbeit übersehen hatte, während sogar Kleinteile wie eine Büroklammer gefunden wurden. Der stellvertretende Revierleiter liefert die Erklärung, dass einer der Beamten, die Jallo in seiner Zelle kontrolliert hatten, stets ein Feuerzeug und eine Zigarettenschachtel in seiner Brusttasche trug. Beim Vorbeugen in der Zelle könnte das Feuerzeug laut Hanno S. also unbemerkt herausgefallen sein. Diese Theorie setzt allerdings voraus, dass das Feuerzeug nicht nur unbemerkt aus der Tasche gefallen sein musste, sondern auch genau in der sehr begrenzten Reichweite eines gefesselten Mannes gelandet war. Doch warum hatte die Spurensicherung es dann nicht im Brandschutt gefunden? Die zuständigen Beamten der Spurensicherung versichern, diesen, bevor sie ihn in die dafür vorgesehenen Beutel verpackten, mit den Fingern sogar durchkämmt zu haben. Und genau für solche Fragen, die sich erst nach der Sichtung des Tat- oder Unfallortes stellen, ist die Dokumentation der Arbeit der Spurensicherung besonders wichtig. Da die kriminaltechnische Untersuchung von Zelle Nummer 5 mitgefilmt wurde, sollte sich doch durch Sichtung der Aufnahmen eigentlich schnell herausfinden lassen, wo das Feuerzeug lag und wieso man es übersehen hatte oder nicht. Laut Aussagen der Ermittler soll die Tatortarbeit 2,5 Stunden lang gefilmt worden sein. Doch als das Videomaterial dann gesichtet werden soll, finden sich reihenweise lange Gesichter vor dem Bildschirm wieder. Denn auf der Speicherkarte befinden sich lediglich 4 Minuten. Die Kamera zeigt, wie sich ein Ermittler zu Beginn der Untersuchungen durch die Zelle bewegt. Dann bricht die Aufnahme abrupt ab und das zu einem äußerst entscheidenden Zeitpunkt. Ausgerechnet in dem Moment, als die Leiche angehoben werden soll, wird das Bild plötzlich schwarz. Der Mitarbeiter des LKA Magdeburg, der die Kamera bedient hatte, erklärt im späteren Prozess, dass eine Überlastung des Stromnetzes durch die eingesetzten Scheinwerfer die Aufnahme unterbrochen habe. Auf die Gegenfrage, ob die Kamera nicht mit Akku betrieben worden sei, sagt er, dieser habe nicht so lange gehalten. An der Stelle nochmal die Erinnerung, dass aber gerade mal 4 Minuten gefilmt wurde. Man habe die Kamera auf ein Stativ gestellt und niemandem sei aufgefallen, dass sie nicht mehr aufzeichnete. Doch die Videoaufnahmen erzählen eine andere Geschichte. Zu sehen ist, wie eine Person, die die Kamera trägt, in der Zelle umhergeht. Von einem Stativ ist bis zum Abbruch des Videos nichts zu sehen. Und auch der angebliche Stromausfall kann nicht bestätigt werden. Laut Prüfung gab es im Polizeirevier Dessau keine Unterbrechungen der Stromversorgung am gegebenen Tag. Gegen den Beamten, der einen Stromausfall als Grund für die mangelnde Dokumentation angab, wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage vor Gericht eingeleitet werden, das jedoch wenig später wieder eingestellt wird, weil man ihm zugute gehalten hat, dass er sich bezüglich seiner Annahme geirrt haben könnte. Aber vielleicht kann die Rechtsmedizin ja Antworten liefern. Schon die Spurensicherung will beim Anheben der Leiche festgestellt haben, dass sich unter dem Leichnam ein relativ gut erhaltener Teil der Matratze befand und auch der Rücken des Leichnams zeigt eine auffällige Besonderheit. Während der Rest des Körpers stark und die Haut nahezu vollständig verbrannt ist, findet sich am Rücken eine Stelle, an der sie nahezu unversehrt ist. In genau diesem Bereich soll sich laut den Berichten der Spurensicherung ein Klumpen aus verbranntem Matratzenmaterial befunden haben, welchen man in die Brandtüte 1.1 gepackt habe, in der später die Reste des Feuerzeugs gefunden wurden. Die Theorie lautet also, das Feuerzeug habe sich irgendwo in oder an diesem Stück Brandmaterial befunden. Doch Rechtsmediziner Hans-Jürgen Bratzke hat daran so seine Zweifel. Denn wie passe ein nahezu unversehrter Rücken mit darunterliegendem verbrannten Material inklusive Feuerzeug überhaupt zusammen? Nach der Arbeit der Spurensicherung wurde der Leichnam von Uriallo in die Rechtsmedizin gebracht. Dort konzentriert man sich im Wesentlichen auf das vermeintlich Offensichtliche, die Todesursache. Im Rahmen der Leichenschau werden jedoch keine Röntgenaufnahmen gemacht, die zwar nicht automatisch zur Standardroutine einer rechtsmedizinischen Untersuchung gehören, aber situativ und abhängig vom Fall eingesetzt werden, etwa wenn Knochenbrüche oder Verletzungen am Skelettsystem vermutet werden, zum Beispiel infolge einer Misshandlung, wenn es Hinweise auf Schussverletzungen oder Fremdkörper im Körper gibt oder der Körper stark verbrannt ist und äußerlich kaum noch beurteilt werden kann, so wie es bei Uriallo der Fall ist. Angesichts der Blutspur, die im Behandlungsraum an einem Tischbein gesichert wurde, hätten Röntgenaufnahmen wertvolle Hinweise liefern können. Insbesondere, weil nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob Uriallo zum Zeitpunkt des Brandausbruchs überhaupt noch am Leben war, ob er sich zuvor möglicherweise tödliche Verletzungen zugezogen hatte oder gar misshandelt wurde. Doch der Wunsch nach weiteren Untersuchungen von Uris Angehörigen wird von der Staatsanwaltschaft abgewiesen. Für Röntgenaufnahmen bestehe keinerlei Anlass. Damit will sich die Nebenklage nicht abfinden. Unter der Leitung von Mukhtaba sammelt die Initiative in Gedenken an Uriallo Spenden, mit denen eine unabhängige rechtsmedizinische Nachuntersuchung finanziert werden soll. Doch selbst nachdem die Initiative Uriallo das Unglaubliche geschafft hat und der benötigte Betrag erreicht wurde, legt man Mukhtaba und seinen Unterstützern noch weitere Steine in den Weg. Das Innenministerium verweigert die Herausgabe des Leichnams. Rechtlich ist das legitim, solange der Fall formal noch nicht abgeschlossen ist. Dann kommt Mukhtar eine neue Idee. Er erklärt, den Leichnam zu Uris Familie nach Afrika überführen zu wollen. Erst unter diesem Scheinvorsatz gibt das Innenministerium den Körper frei. Doch ist eine unmittelbare Überführung nie der Plan gewesen. Stattdessen soll Uriallos Leichnam zur unabhängigen Nachuntersuchung nach Frankfurt gebracht werden. Während die Überlieferung in vollem Gange ist, wird Mukhtaba vom Innenministerium engmaschig kontrolliert. Ständig ruft man ihn an, will wissen, wann die Leiche denn nun nach Afrika gebracht wird. Bald. Doch zunächst landet sie auf dem Seziertisch des renommierten Rechtsmediziners Hans-Jürgen Bratzke. Und diesmal werden auch Röntgenaufnahmen angefertigt, die einen Volltreffer landen. Auf den Bildern ist deutlich eine Fraktur des Nasenbeins zu erkennen. Ein solcher Bruch entsteht durch stumpfe Gewalteinwirkung auf das Gesicht, zum Beispiel durch einen Faustschlag oder durch das heftige Stoßen des Kopfes gegen eine harte Kante. Doch weder im ursprünglichen Obduktionsbericht noch in den polizeilichen Unterlagen ist von einer Verletzung am Gesicht die Rede. Hans-Ulrich M., einer der beteiligten Streifenbeamten, gibt auf Nachfrage an:
Auf Nachfrage zu Verletzungen des jetzt Verstorbenen kann ich angeben, dass wir diesem keine Verletzungen durch unser körperliches Einschreiten zugefügt haben.
Hanno S., der Leiter des Revierkriminaldienstes, betont zudem, dass die beiden Beamten nicht zu jenen gehörten, die gerne mal auf Krawall aus seien. Im Gegenteil, es handele sich um ruhige, zurückhaltende Kollegen. Aber hätte eine Verletzung wie ein Nasenbeinbruch wirklich unbemerkt bleiben können? Die offizielle Erklärung lautet, Uri habe sich die Verletzung selbst zugefügt, indem er mit dem Kopf gegen die Tischkante geschlagen hatte. Ein weiteres zentrales Ziel der zweiten Obduktion ist es, zu klären, ob Uriallo zum Zeitpunkt des Brandausbruchs überhaupt noch am Leben war. Sollte er zu dieser Zeit noch Vitalzeichen gehabt haben, dann hätte das Einatmen der Rauchgase und der rußigen Luft auch charakteristische Spuren im Körper hinterlassen. Bei Brandopfern sind diese Spuren medizinisch klar definierbar. Kohlenmonoxid und andere Rauchgase gelangen über die Lunge ins Blut und reichern sich dort an. Typische Anzeichen dafür sind unter anderem Rußpartikel in den Lungenästen oder im oberen Verdauungstrakt, etwa in Speiseröhre und Magen. Diese entstehen durch das Einatmen und Verschlucken von Rauch, also durch aktive Körperfunktionen. Tatsächlich konnten bei Uriallo einzelne Rußpartikel in den feinen Verästelungen der Lunge sowie Spuren im Magen nachgewiesen werden. Das bedeutet, er muss zu Beginn des Brandes noch geatmet und geschluckt haben. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er zumindest für kurze Zeit noch am Leben war, als das Feuer ausbrach. Aber war er auch bei Bewusstsein? Der forensische Toxikologe Gerold Kauert, der den Fall seit 2005 begleitet, äußert daran erhebliche Zweifel. In seinen Untersuchungen konzentriert er sich auf das Stresshormon Adrenalin, das bei Todesangst, etwa in einer Agoniephase, im Körper massiv ansteigt. Doch bei Uriallo lag der im Urin festgestellte Adrenalinwert im Normalbereich. Für Kauert ein eindeutiges Zeichen. In Zelle Nummer 5 habe es zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine ausgeprägte Todeskampfsituation gegeben. Nach seiner These hat sich Uriallo nicht selbst angezündet. Vielmehr sei er bereits fast tot gewesen. Und das Feuer sei durch eine dritte Person entfacht worden. Die stellvertretende Dienstgruppenleiterin Beate H. behauptet hingegen, sie habe noch kurz vor dem Brandausbruch über die Gegensprechanlage mit Jallo gesprochen.
Ich drückte die Taste des Sprechfunkgeräts und sprach mit dem Geschädigten. Der Geschädigte sagte zu mir im ruhigen Ton, ja komm, mach mich ab. Und nach kurzer Pause, Feuer. Ich sah daraufhin auf den Monitor und stellte fest, dass die Tür zum Gewahrsamsbereich eröffnet wurde und der Dienstgruppenleiter diesen mit einer zweiten Person betrat.
Diese Version der Ereignisse wirft jedoch erhebliche Zweifel auf. Denn Gerhard M., der Polizist, der im selben Moment mit dem Dienstgruppenleiter zur Zelle ging, gibt im Vernehmungsprotokoll Folgendes an.
Ich habe keine weiteren akustischen Geräusche wahrgenommen. Weder ein Rufen noch ein Schreien der Person in der Zelle.
Der gesamte Flur, so sagt Gerhard M., sei zu diesem Zeitpunkt bereits voll mit dichtem schwarzem Qualm gewesen. Genauso wie der Vorflur zur Treppe. Der Brand muss zu diesem Zeitpunkt also bereits in vollem Gange gewesen sein. Unter diesen Bedingungen wäre es nahezu ausgeschlossen, dass Uriallo noch bei Bewusstsein war und im ruhigen Ton sprechen konnte. Aber wie passt das zusammen? Dichter Rauch im Arresttrakt, keine Hilferufe oder Schreie, kein Adrenalin, das auf einen Todeskampf hindeuten würde. Und eine Konversation über eine Funksprechanlage mit einem Brandopfer. Hatte Beate H. also wirklich die Wahrheit gesagt? Noch am Abend des Vorfalls gab Beate H. eine erste Aussage gegenüber den Ermittlern ab. Darin sagte sie, unmittelbar aus dem Geschehen heraus, dass ihr Vorgesetzter, der Dienstgruppenleiter Andreas S., den Brandalarm zweimal ausgeschaltet habe. Ihr war in dem Moment offenbar nicht bewusst, dass sie damit eine belastende Aussage gegen ihren Kollegen machte. Als diese Aussage, auf welchen Wegen auch immer, die Presse erreicht, wird das Polizeirevier Dessau zur Zielscheibe öffentlicher Anfeindungen und heftiger Vorwürfe. Und das, obwohl 99% der über 100 Beamten, die am 7.01.2005 auf dem Revier Dessau tätig waren, mit dem Fall Uriallo überhaupt nichts zu tun hatten. Über die Medien erfährt Beate H. schließlich, dass sie nun als die Hauptbelastungszeugin gilt. Und zwar gegen ihren eigenen Kollegen, der den Alarm wiederholt ausgeschaltet haben soll, anstatt in Zelle Nummer 5 nach dem Rechten zu sehen. In der Folge wird innerhalb der Polizei massiver Druck auf Beate H. ausgeübt. Und Aussagen wie, was erzählst du denn für einen Scheiß, gehören zu den netteren Dingen, die man ihr an den Kopf wirft. In der Zeit nach ihrer Aussage wird Beate H. Opfer von Mobbing innerhalb der Dienststelle. Man macht sie dafür verantwortlich, dass nun ganz Deutschland mit dem Finger auf die Polizei Dessau zeige. Eines Tages habe sie dann völlig aufgelöst vor Hanno S., dem Leiter des Revierkriminaldienstes, gestanden und gesagt, dass sie das, was die Medien berichten, niemals gesagt habe. Hanno S. kontaktiert daraufhin den zuständigen Staatsanwalt in Dessau und regt eine erneute Vernehmung der Zeugin Beate H. an. Diese findet kurz darauf im Beisein der Anwälte aller beschuldigten Beamten statt. Bei dieser zweiten Vernehmung revidiert Beate H. wesentliche Teile ihrer ursprünglichen Aussage. Wörtlich sagt sie nun:
Ich weiß nicht, ob Andreas S. die Akustik der Brandmeldeanlage erneut abgestellt hat. Ich kann mich nur erinnern, dass er dann losging.
Nach der Vernehmung wird Beate H. dann gegen ihren Willen versetzt. Angeblich aus Fürsorgegründen. Man wolle sie schließlich nicht weiter an jenem Arbeitsplatz belassen, an dem sie die Katastrophe von Urialos Tod live miterlebt hatte. Daran, dass die Zwangsversetzung auch einen faktischen Abstieg in eine rangniedrigere Position bedeutet, schien sich, mal abgesehen von der Betroffenen selbst, niemand zu stören. Vor Gericht äußert Beate H. später, dass sie mit der Entscheidung nicht einverstanden war. Die Maßnahme hatte, aus ihrer Sicht, den Charakter einer Bestrafung. Kein einziger Beamter der Polizei Dessau erklärte sich zum damaligen Zeitpunkt dazu bereit, mit den Medien zu sprechen. Offiziell hieß es, man dürfe sich auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nicht äußern. Andernfalls drohten rechtliche Konsequenzen. Viele sehen im Umgang mit Beate H. und in den Reaktionen ihrer Kollegen auf ihre Aussage ein Beispiel für einen Mechanismus innerhalb von Polizei- und Sicherheitsbehörden, den sogenannten Code of Silence. Ein unausgesprochenes Gesetz, nach dem Kritik und Widerspruch intern unterdrückt, Loyalität über Aufklärung gestellt und Probleme ausschließlich nach innen geregelt werden. Als die Staatsanwaltschaft Dessau im Rahmen einer Pressekonferenz ihre ersten Ermittlungsergebnisse zu Urialos Tod vorstellt, wird ein Video präsentiert, das eine Nachstellung der Geschehnisse des 7. Januar 2005 in Zelle Nummer 5 nachstellt. Auf diesem Video ist zu sehen, wie es der auf der Matratze liegenden Person trotz Handfesseln gelingt, ein Feuerzeug aus der Hosentasche zu ziehen und damit die Matratze zu entzünden.
Wir haben mit dem Video nur zeigen wollen, dass es Bewegungsmöglichkeit trotz der Fixierung gab, sodass also die theoretische Möglichkeit jedenfalls bestand, dass er selbst die Tötung veranlasst hat.
Mit dieser Darstellung will die Staatsanwaltschaft untermauern, dass eine Selbstentzündung trotz Fixierung theoretisch möglich gewesen sei. Tatsächlich setzt sie jedoch ein unmissverständliches Zeichen. Auf offizieller Ebene scheint niemand wirklich an einen Tötungsdelikt zu glauben. Mehr noch, die Möglichkeit, dass Urialo sich nicht selbst angezündet hatte, scheint kategorisch ausgeschlossen zu werden. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus, als würde die Staatsanwaltschaft wirklich planen, den Fall vor Gericht zu bringen. Dabei ist es gerade das Video, das bei der Bevölkerung Misstrauen schürt. Denn es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Zum einen hatte Beate H. bei ihrer Beschreibung der Matratze angegeben, dass sie deutlich über den Rand der Pritsche hinausragte, also um einige Zentimeter größer war als die Fläche, auf der sie lag, wodurch Urialos Bewegungsfreiheit erheblich mehr eingeschränkt gewesen sein dürfte, als es im nachgestellten Szenario der Fall war. Zudem wird in dem Video ausdrücklich erwähnt, dass die Matratze, auf der Uri lag, feuerfest ummantelt gewesen sei, was die Aufnahmen bestätigen. Selbst wenn man die Flamme des Feuerzeugs direkt an das Material hält, fängt es nicht von selbst an zu brennen. Der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann erklärt den Sachverhalt wie folgt.
Es ist denkbar, dass, wie es in dem Video demonstriert worden ist, an einer Naht das Feuer angesetzt hat. Es ist aber auch denkbar, dass die Matratze beschädigt war und dass an solchen Beschädigungen dann das Feuer durch den Mantel ins Innere gelangt ist.
Damit lässt die Staatsanwaltschaft zwei Möglichkeiten nebeneinander stehen. ohne jedoch endgültig geklärt zu haben, wie das Feuer unter den gegebenen Umständen tatsächlich entstanden ist. Trotzdem spricht man sich noch nicht für einen Prozess aus, der die Verantwortlichkeit für Urialos Tod aufklärt. Am 26. März 2005, 2,5 Monate nach Urialos Tod, findet in Dessau die offizielle Trauerfeier zu seinen Ehren statt. Wenn man den Schilderungen der Polizei glaubt, nehmen an der Zeremonie kaum mehr als 50 Menschen teil. Doch erzählen die Bilder, die an jedem Tag entstanden sind, eine andere Geschichte. Mehr als 200 Menschen versammeln sich in der Kirche, um Urialo die letzte Ehre zu erweisen. Darunter Freunde und Weggefährten, aber auch fremde Unterstützer, die fest daran glauben, dass Uri großes Unrecht widerfahren ist. Die einzigen Menschen, die man an jenem Tag unter den Trauergästen vergeblich sucht, sind die von offizieller Seite. Kein Vertreter der Polizei, kein Mitglied der Stadtverwaltung, keine Repräsentanten von Land oder Bund. Von offizieller Seite gab es kein Beileid, kein Zeichen von Mitgefühl, nicht einmal eine Entschuldigung. Trotz der Schwere seiner Verbrennungen entscheidet man sich, wie es die Tradition in Urialos Heimat verlangt, für eine Trauerfeier mit geöffnetem Sarg. Uris Freunden ist es wichtig, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht von ihm verabschieden können. Ein letzter Kuss, eine letzte liebevolle Berührung. Doch war niemand auf das Bild vorbereitet, was sich jenen bot, die einen Blick in den Sarg riskierten. Es war öffentlich bekannt gegeben worden, dass Urialo bei einem Brand, den er selbst entfacht haben soll, in einer Gewahrsamszelle ums Leben gekommen war. Doch ließ sein Leichnam anmuten, er sei das Epizentrum des Feuers gewesen. Nichts als bis auf die Muskeln verbranntes Gewebe. Ein Mensch von Flammen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Das war eine Katastrophe, erinnert sich Mukhtar, der diesen Anblick für den Rest seines Lebens sicher nicht mehr vergessen wird. Panik bricht aus. Tränen, Wut, Fassungslosigkeit. Zum ersten Mal lässt sich erahnen, welches Ausmaß an Leid Urialo in dieser Zelle widerfahren sein musste. Die Wut entlädt sich. Einige der Anwesenden beginnen in der Kirche zu randalieren. Fenster gehen zu Bruch. Wieder andere fordern, man müsse den Sarg samt Leichnam bis zur Polizeistation tragen, ihn öffentlich zeigen und der Gesellschaft vor Augen führen, was mit Uri geschehen war. Vielleicht würde man ihnen dann endlich glauben, dass Urialo sich niemals selbst angezündet hat. Letztlich machen sich viele der Trauergäste, zwar ohne den Leichnam, aber dafür mit lauter Stimme und brodelnder Wut im Bauch, auf den Weg zum Polizeirevier Dessau. Urialo, das war Mord, hallen ihre Rufe durch die Straßen. Und die Aktion zeigt Wirkung. Der Druck durch die Öffentlichkeit wird zu groß, als dass die Justiz länger Zurückhaltung im Fall Urialo walten lassen kann. Im Mai 2005 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Polizisten, die sich vor dem Gericht Dessau verantworten müssen. Dem Dienstgruppenleiter Andreas S. wirft die Anklagebehörde Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der Polizeibeamte Hans-Ulrich M. wird angeklagt, weil er bei der Durchsuchung von Urialo ein Feuerzeug übersehen haben soll. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. In Deutschland ist es äußerst selten, dass Verfahren gegen Polizisten eingeleitet werden. Judikative und Exekutive arbeiten normalerweise Hand in Hand. Nicht so in diesem Fall. Allein die Tatsache, dass ein Strafverfahren eröffnet wird, ist für die Gründer und Unterstützer der Initiative in Gedenken an Urialo bereits ein erster wichtiger Erfolg. Endlich hatte man ihre Forderungen erhört. Endlich bewegte sich etwas. Sogar Uris Mutter aus Guinea will am Prozess teilnehmen, als Nebenklägerin. Eine Nebenklage ermöglicht es Opfern schwerer Straftaten oder deren nahen Angehörigen, aktiv an einem Strafprozess teilzunehmen. Nicht nur als Zeugen, sondern als eigenständige Verfahrensbeteiligte. Das wiederum gibt ihnen die Befugnis, eigene Anwälte zu beauftragen, Beweisanträge zu stellen, Stellungnahmen abzugeben und Rechtsmittel, wie zum Beispiel eine Berufung einzulegen oder in Revision zu gehen. Die Nebenklage ermöglicht es Uris Angehörigen also, unmittelbare Einblicke in das Verfahren zu erhalten und juristisch mitzuwirken. Vor allem aber ist das Gericht dazu gezwungen, sie anzuhören. Bisher hatte Mukhtarbar Uris Mutter nur telefonisch über alles, was er über den Todesfall ihres Sohnes in Erfahrung bringen konnte, informiert. Jetzt, in Vorbereitung auf den Protest, reist er selbst nach Westafrika. Um die Interessen von Uris Eltern vor Gericht zu vertreten, braucht er eine Vollmacht, ausgestellt von Uris leiblicher Mutter auf seinen Namen. Es ist das erste Mal, dass jemand aus Deutschland persönlich mit der trauernden Mutter spricht. Das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, dass sich aufrichtig jemand für den Tod ihres Sohnes interessiert. Doch kurz vor Prozessbeginn droht die Nebenklage zu scheitern. Mukhtarbar bekommt einen Anruf von einem Anwalt, der ihm mitteilt, die Verteidigung der angeklagten Beamten stellt die Identität der Angehörigen in Frage. Konkret heißt das, man könne nicht mit Sicherheit sagen, ob die Unterschrift auf der Vollmacht tatsächlich von Uris Mutter stammt. Denn dort ist nur ein Strich zu sehen, keine lesbare Unterschrift. In Guinea sowie in vielen anderen Teilen der Welt können Menschen nicht richtig lesen oder schreiben. In solchen Fällen fungiert statt einer Unterschrift ein Strich, ein Kreis oder ein Fingerabdruck als ein rechtlich akzeptiertes Mittel der Willensbekundung. Doch die Anwälte der Verteidigung argumentieren, das sei nicht eindeutig genug und ohne formell gültige Bevollmächtigung darf die Nebenklage nicht zugelassen werden. Was wiederum bedeutet, dass die Familie vom gesamten Strafprozess ausgeschlossen wäre. Doch so leicht will sich Mukhtarbar nicht geschlagen geben. Er begibt sich erneut auf die Suche. Er reist durch Guinea, findet schließlich Uris Vater und mit ihm auch Uris Geburtsurkunde. Ein offizielles Dokument, das eindeutig belegt, wer seine Eltern sind. Der rechtliche Nachweis für die Nebenklage ist somit erbracht. 2 Jahre nach dem Tod von Urialo beginnt am 27. März 2007 vor dem Landgericht Dessau der Prozess. Medienvertreter aus dem ganzen Land reisen an. Das Gericht ist von einem Großaufgebot an Polizei umstellt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem. Unter den Gästen Uris Mutter, die für den Prozess extra nach Deutschland gereist war. Die Reise wurde ihr durch Spenden ermöglicht. Ein Zeichen der Solidarität von Unterstützern, die Gerechtigkeit fordern. Für Uris Mutter bedeutet dieser Prozess einen absoluten Kraftakt. Als Nebenklägerin muss sie den Männern in die Augen blicken, denen sie die Schuld am Tod ihres Sohnes gibt. Wenn ich die Polizisten sehe, sagt sie, werde ich sie fragen, warum sie Uri umgebracht haben, anstatt ihn einfach nach Hause zu schicken. Das wäre mir lieber gewesen. Und selbst wenn er etwas falsch gemacht hat, dann hätte man ihn schlagen können, aber nicht verbrennen. Ihr gegenüber sitzen die angeklagten Beamten, die sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung und der Körperverletzung mit Todesfolge verantworten müssen. Attila Teuchtler, der Verteidiger von Dienstgruppenleiter Andreas S., spricht von einem tragischen Unglück. Sein Mandant habe den Verlauf der Dinge nicht verhindern können. Die Staatsanwaltschaft hingegen wirft den Beamten vor, das Feuerzeug übersehen, den Alarm ignoriert und die Hilferufe des gefesselten Häftlings nicht ernst genommen zu haben. Im Raum steht eine mögliche Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Doch scheint es in diesem Prozess nicht nur um Einzelschicksale zu gehen. Vielmehr ist es ein Verfahren, das gegen die Institution Polizei als Ganzes geführt wird. So zumindest empfinden es viele der im Gerichtssaal Anwesenden. Die Verhandlung ist von Beginn an von Schweigen, Verdrängung und Erinnerungslücken geprägt, als stünde man vor einer undurchdringbaren Mauer des Schweigens. Immer wieder fallen während der Aussagen dieselben Sätze. Ich kann mich nicht erinnern. Das habe ich vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Eine echte Aufklärung scheint nicht gewollt und so zieht sich das Verfahren über Monate. Die Nebenklage, die sich aktiv und mit Nachdruck für eine rechtmäßige Aufklärung in diesem Fall einsetzt, sieht sich unterdessen schwerem Gegenwind ausgesetzt. Die Verteidigung wirft ihr vor, provozierende und aggressive Fragen zu stellen und behauptet, es gehe ihr nicht um die Wahrheit, sondern darum, die Polizei zu diskreditieren. Man wollte der Polizei ans Leder, heißt es. Nach fast 2 Jahren Verhandlung kommt das Gericht dann am 8. Dezember 2008 zu einem ernüchternden Ergebnis. Freispruch für die Angeklagten. Begründet wird das Urteil mit einer unzureichenden Beweislage und widersprüchlichen Aussagen im Verlauf des Prozesses. Aufgrund der vielen Widersprüchlichkeiten seien dem Richter die Hände gebunden gewesen und ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als die Polizeibeamten freizusprechen. Doch dann folgt ein Satz, der selbst in juristischen Fachkreisen für Aufsehen sorgt. Ein seltenes, resigniertes Eingeständnis aus dem Mund eines erfahrenen Richters. Ich habe keinen Bock mehr, zu diesem Scheiß was zu sagen. Diese Beamten haben dem Land, der Justiz und Sachsen-Anhalt auf das Übelste geschadet. Ich glaube, das macht deutlich, wo hier die Verantwortlichen zu suchen sind. Uris Angehörige, Freunde und Unterstützer, die jahrelang für Gerechtigkeit gekämpft haben, reagieren mit Entsetzen. Im Gerichtssaal kommt es zu Tumulten. Menschen werden gewaltsam von Polizisten aus dem Saal entfernt. Draußen versammeln sich Demonstrierende. Nun kommen die Hundertschaften, die man sicherheitshalber vor dem Dessauer Landgericht positioniert hatte, doch noch zum Einsatz. Für den deutschen Rechtsstaat ist es ein Skandal, dass niemand für den Tod von Urialo verantwortlich sein soll, der das Vertrauen in die Behörden massiv erschüttert. Nach der Urteilsverkündung kommt es zu Protesten und zu Übergriffen auf Angeklagte und Verteidiger. Obwohl die Enttäuschung unter Urialos Freunden, allem voran bei Mukta Bar, der alles für das Zustandekommen eines Prozesses gegeben hatte, groß ist, versucht er, wie so oft, das Positive zu sehen. Und auch wenn die Chancen auf eine Revision gering sind, der Gedanke, jetzt schon aufzugeben, kommt ihm nicht in den Sinn. Stattdessen sucht die Initiative in Gedenken an Urialo weiter. Und dieses Mal graben sie tiefer. So tief, dass sie einen Sachverhalt zutage befördern, der belegt, dass Urialo nicht der Erste war, der nach einem unfreiwilligen Kontakt mit dem Polizeirevier Dessau unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Ein anonymes Schreiben erreicht die Nebenklage. In ihm ein Hinweis auf weitere ungeklärte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Polizeirevier Dessau. Am frühen Morgen des 7. Dezember 1997 wird Hans-Jürgen Rose bewusstlos und schwer verletzt, nur 200 Meter von der Polizei Dessau entfernt, aufgefunden. Zuvor war er von zwei Beamten mit aufs Revier genommen worden. Mario Bichtemann wurde 2002 alkoholisiert von zwei Beamten aufgegriffen und aufs Polizeirevier Dessau gebracht. Wenige Stunden später liegt er tot in seiner Zelle. So viel zu Part 1.
Okay, ich habe eine lange Liste. Vieles davon hat sich innerhalb deines Vortrags auch schon aufgeklärt. Trotzdem würde ich da gerne nochmal drauf eingehen, weil es einfach viel, viel, viel Infoload war.
Genau.
Also, das Erste, wir müssen natürlich über viele sehr schwierige Dinge sprechen innerhalb dieser Folgen. Das Erste, was mir aufgefallen war zu Beginn, war dieses Fesseln an Händen und Füßen. Und ich habe mich gefragt, ob das üblich ist und konnte mir das nicht vorstellen, dass es üblich ist. Mhm. Und wir haben hier eine Verkettung von Scheiße.
Ja.
Also, das will ich einfach mal so auf Deutsch stehen lassen. Mhm. Und ich fand es halt so krass, dieses, er ist an Händen und Füßen an diese Matratze gefesselt.
Mhm.
Und im Laufe deines Vortrags stellt sich dann heraus, dass nicht mal die in Gewahrsamnahme rechtmäßig war.
Mhm.
Und dann halt auch erst recht nicht.
Ja.
Dieses Fesseln an Händen und Füßen. Und diese Begründung, das habe ich mir dann auch gedacht, genau, dass die Begründung eigentlich natürlich wäre, wenn derjenige in Gefahr läuft, sich selbst zu verletzen, dass man ihn dann eben vor sich selber schützt.
Genau.
Ich hatte den Eindruck, von deinen Schilderungen her, von dem, was da passiert ist her, dass er sich nicht gegen sich selbst gerichtet hat, sondern dass er sich halt einfach gegen zur Maßnahmen gewehrt hat, die ihm nicht rechtmäßig vorkamen.
Was waren sie ja auch nicht. Und
genau,
deswegen war die Gegenwehr aus juristischer Sicht auch gerechtfertigt und in Ordnung.
Genau, da wollte ich als nächstes drauf zu sprechen kommen. Ich finde es halt krass, und das ist das, was mir am allerbittersten aufstößt, dass man hier strukturellen Rassismus, der quasi eine emotionale Ebene aufgemacht hat bei allen Beteiligten von Behördenseite. Also es wurde quasi übergangen aufgrund von diesem Gedankengut oder dem, was sich da manifestiert hat in den Köpfen dieser Behördenmenschen, darüber hinweggegangen, das rational und ich finde, also das sind auch Sachen, die muss man ganz oft auch differenzieren offensichtlich, weil Menschen so einfach nicht funktionieren, dass der rationale Aspekt nämlich eine Prüfung gewesen wäre, was ist hier gesetzlich überhaupt vorgesehen, dass das in der Form nicht stattgefunden hat, wie es hätte sein müssen. Und ich bin schockiert davon.
Ja, also dass man das quasi so, also ein Mensch verbrennt in einer Gewahrsamszelle und es ist nicht mal selbstredend und klar, dass es einen Prozess geben wird.
Naja, auf jeden Fall, aber da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin gerade erstmal noch beim Eingang
in diese
ganze Sache.
Dann welche Prüfung meintest du?
Dass einfach gar nicht geprüft wurde, ist das jetzt rechtens, was wir machen oder nicht. Also du musst doch, du kennst doch die gesetzlichen Grundlagen.
Sollte man meinen, dass man die als Poliz... Aber ich glaube auch da weicht Praxis oft von Theorie ab.
Das meine ich. Und da weicht auch Rationalität von Emotionalität ab. Das war mein Punkt.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich halt ganz, ganz krass.
Man muss aber auch hier ganz klar von rechtlicher Seite differenzieren. Das wurde auch noch alles geprüft. Was die Kausalität betrifft, hat die, sag ich mal, diese grobe Behandlung von Urialo in den Anfängen erstmal nicht zu seinem Tod geführt. Weil, also dass man zum Beispiel keinen Richter bestellt hatte für den Freiheitsentzug, hätte man den bestellt, hätte der das bestätigt. Der hätte den sehr sicher gesagt, ist okay, ihr könnt den da behalten. Ne? Also das, deswegen lassen sich diese Punkte, sage ich mal, relativ früh in der Kausalitätsabfolge wegstreichen.
Ja, ich verstehe. Ich bin auch, wie gesagt, noch gar nicht bei dem Tod, sondern...
Anders ist es natürlich bei der kompletten, totalen Fixierung vermeintlich, um ihn vor sich selbst zu schützen, obwohl es ja gar kein geeignetes Mittel war, weil er, wie gesagt, vom Bewegungsfreiraum her noch dazu in der Lage gewesen wäre, seinen Kopf an die Wand zu hauen.
Ja.
Ja.
Und das war ja eigentlich das, was dazu geführt hat, also, dass er seinen Kopf an Wände geschlagen und auf Tische geschlagen hat, war ja das, was ursprünglich dazu geführt hat, dass sie ihn überhaupt fixiert haben.
Richtig.
Ne?
Ja, ja.
So.
Ja. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, Rechtsgrundlage für die Ingewahrsamnahme war ja die Identitätsklärung.
Da gab es ja gar keine.
Und das ist die Krux. Die ist weggefallen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ja. Das heißt, zum Zeitpunkt, als der Brand ausgebrochen ist, aus welchen Gründen auch immer, hätte Urialo überhaupt nicht mehr in dieser Zelle sein dürfen.
Ja.
Und das, also wirklich, es ist völlig egal, ob der Brand selbst entfacht wurde oder wie auch immer, er hätte nicht mehr in dieser Zelle sein dürfen.
Das ist genau der Punkt. Das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Ich bin noch gar nicht bei seinem Tod.
Ja.
Und bei dieser, ich kann wirklich immer nur wieder sagen, diesen großen Haufen Scheiße, der da passiert ist. Was ich halt krass finde, und das bringt mich auch noch wieder dahin zurück. Und ich glaube, ich möchte da jetzt schon drüber sprechen, weil wir auch im zweiten Teil dieser Folge noch über sehr, sehr viele Infos fallen werden. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, das Fass jetzt schon mal aufzumachen. Und zwar habe ich mich gefragt, wir haben dieses Telefonat gehört zwischen dem Polizisten und dem Arzt, der dem Arzt dahin bestellt hat und diese eindeutig rassistischen Äußerungen, die da getätigt wurden. Und wo dann hinterher erklärt wurde, das war ein heiterer Austausch unter Kollegen.
Ja, aber wenn so ein heiterer Austausch aussieht, da hast du rassistisches Gedankengut.
Pass auf, das ist nämlich genau die Sache. Ich glaube, also selbst wenn es so ist, dass du gar nicht darüber nachdenkst und dass das ein heiterer Austausch ist und ein Witzchen am Rande, dann ist das so wenig rassistisch, wie es unsere Großeltern waren, wenn sie solche Witze gemacht haben. Und dann ist es letztlich trotzdem rassistisch, aber aus dem Grund, dass du dich nicht darüber informiert hast, was rassistisch ist und was nicht.
Richtig.
Beziehungsweise, dass du dich nicht, selbst ohne Information wäre das klar, aber dass du dich nicht damit beschäftigt hast, was du da sagst.
Ja.
Das ist der Punkt. Und ich glaube, ganz viele Leute, auch heutzutage, ich kenne auch einige Leute, selbst in unserem Alter, die Klamotten von sich geben, wo ich dann sage, Digga,
weißt du eigentlich, dass das rassistisch ist? Ja.
Hä, das ist doch nicht rassistisch, das ist ein Scherz. Nein, das mag ein Scherz sein, aber du musst dich damit beschäftigen, was du da sagst.
Ja.
Du musst dich damit beschäftigen. Und das ist das, gut, jetzt ist es auch noch 2005, wir sind nochmal 20 Jahre
zurück,
ne? Die Awareness war noch viel weniger da, das muss man auch sagen.
Ja,
es aber nicht geiler macht am Ende des Tages.
Nee.
Ne?
Ja.
So. Und ich glaube, du kannst auch rassistisch sein, ohne drüber nachzudenken. Und du kannst sehr gut rassistisch sein, ohne drüber nachzudenken.
Ja. Ja.
So.
Ja, ich glaube, es sollte halt so viel bedeuten, okay, nur weil die so gesprochen haben, bedeutet das nicht,
dass sie Rassisten sind. Genau.
Dass sie Rassisten sind.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja. Aber darauf wollte ich hinaus und darüber müssen wir reden.
Ja.
Darüber müssen wir reden.
Aber du bist es halt
nicht. Rassistisch bist, heißt nicht, dass du nicht trotzdem so
rassistisch bist.
Ja, ja. Genau, genau.
Voll, ja.
Dass du nicht trotzdem Gedankengut hast. Mhm. Und das liegt letztlich daran, dass du uninformiert bist und dich nicht für deine Mitmenschen interessierst.
Richtig.
Punkt.
Ja.
So.
Ja.
Das fand ich gut ekelhaft. Jetzt mal ganz losgelöst von der Thematik, ne?
Ja.
Ganz losgelöst.
Ja.
Einfach als generelles.
Das ist halt heute, wenn du dir heute so ein Gespräch, also das ist so ein Gespräch, das hörst du und da rollen sich dir die Fußnägel auf, weil du sagst so, was?
Das ist so. Aber das tun sie nicht bei allen. Das will ich einfach nochmal sagen.
Mhm.
Es rollen sich nicht allen Menschen die Fußnägel hoch, weil viele Menschen einfach noch immer wenig Interesse an ihren Mitmenschen und deren Befindlichkeiten haben.
Ja. Ja.
Insbesondere an ihren POC-Mitmenschen und deren Befindlichkeiten. Mhm. Und das finde ich ätzend.
Ja. Ist
so. Ich bin eigentlich ein Fan gewesen von Beate H., weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, Beate H. hält hier die Fahne der Gerechtigkeit hoch.
Ja, so oder beziehungsweise sagt einfach das, was sie gesehen und erlebt
genau,
hat.
Genau, und ist vor allem auch einfach eine, die... Naja, sie hat halt zwischendurch ja auch gesagt, solange ich in dieser Leitstelle sitze,
bleibt die
Funkverbindung bestehen oder die Lautsprecherverbindung, dieses Talkback-Ding bestehen.
Ja.
Das fand ich wichtig.
Das ist wichtig.
Das fand ich wichtig und das fand ich gut.
Ja.
Ich bin irritiert von vom Rückzug ihrer Aussage. Allerdings kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, und da hast du gesagt, diese Sache mit dem
Code
of Silence.
Mhm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist nicht so, dass ich das sowas erlebt hätte in meiner Behördenzeit.
Mhm.
Aber ich weiß, wie Loyalität in Behörden funktionieren kann.
Mhm.
Und ich halte das für sehr realistisch.
Okay.
Also ich halte es für realistisch und auch nicht nur in Bezug auf meine Erfahrung. Wie gesagt, ne, sowas ist ja nie vorgekommen. Aber es ist schon so, dass man man ist schon so
eine geschlossene
Family, ne?
Einheit. Mhm. Ja, und ich glaube, das trifft auf viele Arbeitsbereiche. Also zum Beispiel, ich glaube, im Krankenhaus wäre es ähnlich.
Ja, okay.
Mhm. Wenn du dann die einzige Person, man muss auch sagen, wie gesagt, es war ein ganz kleiner prozentualer Anteil aller Polizisten, die an diesem Tag auf diesem Revier gearbeitet haben, waren mit dem Fall Urialo in Berührung gekommen.
Ja.
Und wenn dann eine Person dieses kleinen Kreises einfach ehrlich das sagt, was sie erlebt und oder glaubt, gesehen oder erlebt zu haben, und damit dann eine andere Person aus diesem kleinen internen Kreis beschuldigt, ist, glaube ich, auch gut vorstellbar, was das in der Folge unter Umständen für eine Drucksituation auf dich als Person auslösen kann.
Absolut. Genau das meine ich.
Mhm.
Das war also quasi, das ist quasi das Ende dieser Kette, dieser Druck, der da passiert. Da auch nochmal ein kleiner Tipp von meiner Seite. Ich gucke ja wahnsinnig gerne das SWR-Nachtcafé mit dem tollsten Moderator Michael Steinbrecher. Bester Moderator im deutschen Fernsehen, wie ich finde. Auf jeden Fall gibt es da ganz viele tolle Themen, die auch in Richtung True Crime gehen und auch in Richtung einfach Schicksale gehen.
Mhm.
Und ich gucke das sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe da schon mehrere Whistleblowerinnen erlebt, die aus... Ach so, das war zum Beispiel auch im Pflegebereich, gibt es das übrigens auch.
Ah, ja. Mhm.
Und so. Aber auch schon welche gesehen, die die in der Behörde waren, auch bei der Polizei waren und denen es ähnlich ging wie Beate H., die quasi ihre Karriere eingebüßt haben, weil sie, Whistleblowerinnen waren.
Also weil sie...
Weil sie Missstände aufgedeckt haben, ne? Weil
sie
gesagt
sich
haben, hier ist was ganz falsch
richtig
gelaufen.
Verhalten haben.
Ganz genau. Ja, ganz genau.
Ja.
Genau.
Mhm.
Genau. Und das finde ich halt total krass.
Ja. Ist es.
Ja. Und wie gesagt, du hast natürlich völlig recht. Das ist in vielen Bereichen so. Ich habe auch mal eine Folge gesehen, da hat eine Altenpflegerin quasi ein Heim, in dem die Leute tatsächlich misshandelt wurden und ausgehungert wurden und sowas ans Messer geliefert. Und die wurde auch geächtet dafür.
Ja, natürlich.
Also das ist richtig krass, ne? Wie sich so Gruppen zusammenrotten, wenn jemand kurz sagt, ey Leute, hier ist was falsch. Ja. So, deswegen sei dahingestellt, ob sich Beate H. einfach an dem Druck gebeugt hat.
Ja.
However, und am Ende hat sie trotzdem getroffen, sie wurde dann wegempfohlen.
Genau, wegempfohlen, so. Ja.
Wie man so schön sagt.
Es ist richtig
gelobt.
Schön. Gegangen worden.
Gegangen worden, ja genau. Da möchte ich trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Du hast gerade gesagt, dass nur ein Bruchteil der Personen, die an diesem Tag in dem Polizeirevier im Einsatz waren oder im Dienst waren, überhaupt mit der Sache betraut war. Das erklärt ein kleines bisschen, das war ein großes Fragezeichen in meinem Kopf, dass ich so dachte, okay, am Anfang war großes Chaos. Es kam von allen Seiten irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nicht, ob der da noch drin war. Mhm. Ich dachte, der müsste da schon raus sein. Dies, das, Ananas. Keine Ahnung, wer da überhaupt war und ob man den nicht vielleicht doch auch in einen anderen Truck gebracht hat, weil er noch weiter vernommen werden sollte und solche Sachen, ne?
Ja.
Wo ich so gedacht habe, weiß überhaupt eine Hand da, was die andere tut? Aber das erklärt's. Es ist ein Riesenbums offensichtlich.
Richtig.
Und da waren viele, viele Leute im Dienst. Natürlich wussten da nicht alle Bescheid. Ne?
Ja, das ist ja auch normal. Du siehst vielleicht morgens, die bringen jemanden rein.
Genau.
Und dann bist du auf Streife oder was, kommst Stunden später wieder und keine Ahnung, was ist denn? Ne? Also,
genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Aber das wollte ich trotzdem nochmal aufgreifen, weil ich gedacht habe, vielleicht hat es dem einen oder anderen auch so ein Fragezeichen in den Kopf gesetzt, an dieser Stelle oder ganz am Anfang an den vielen Stellen, wo es hieß, keine Ahnung, wo der war. Aber das erklärt's. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich menschlich, dass da nur diejenigen Bescheid wissen, die halt mit dem Fall befasst waren. Was mir komisch vorkam und was bei mir für große Fragezeichen sorgt, von denen ich hoffe, und eigentlich weiß ich ja irgendwie, dass die nicht so richtig aufgeklärt werden. Der Fall ist ja nicht ganz unbekannt. So. Es gibt so viele Widersprüchlichkeiten in dieser ganzen Nummer. Ich fand's krass, damit habe ich nicht gerechnet, das hatte ich auch irgendwie vergessen, glaube ich, dass es quasi die Theorie gibt, dass er nicht mehr so ganz lebendig war, als das Feuer ausbrach oder dass er das schon nur noch am Rande
mitbekommen
hat, wenn überhaupt.
Naja. Es liegt halt auch auf der Hand, wenn du verbrennst, du schreist.
Ja, genau, aber da habe ich gedacht, wenn er schreit über eine längere Zeit und Beate H. hat ja zu Protokoll gegeben, dass es einen unmenschlichen oder bestialischen Schrei gegeben hat.
Ja, aber allem voraus hat sie gesagt, dass sie danach noch mit Uriallo gesprochen hat, als sie gesehen hat, wie ihre beiden Kollegen in den Trakt ging, wo es schon noch Feuer roch und wo der Rauch schon unter der Türschwelle herkam.
Da hat er noch gesagt, mach mich ab, Feuer.
Und sie hat gesagt, ich sehe, es kommt gerade jemand runter. Also sie hat ja in dem Moment, das passt doch nicht.
Nee, das passt nicht.
Wohingegen der andere Polizist, der den Dienstgruppenleiter begleitet hat, ausgesagt hat, es war absolute Stille auf dem Flur.
Ja, aber sie hat auch gesagt, dass es diesen bestialischen Schrei gab, und zwar ungefähr 3 Minuten, bevor der Feueralarm losging. Das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass jemand ihm die Verletzung zugefügt hat, also unabhängig vom Brand, der ihm die Verletzung zugefügt hat, die dann dazu geführt hat, dass er auf der Schwelle des Todes schon stand, als der Brand gelegt wurde. Mutmaßlich.
Mutmaßlich eine
einfach
Theorie.
Nur hier
meine
Gedanken.
Ja, man könnte natürlich auch argumentieren, gut, er hat immer mal wieder geschrien, ne? Immer nach jeder Kontrolle hat er wieder rumgeschrien, dann hat er sich wieder beruhigt, dann kam wieder jemand gucken, dann war er wieder agitiert, ne? Aber ein Aspekt, den ich auch noch sehr wundersam finde, dass wird noch viel, generell den Brand an sich, da fokussieren wir uns nochmal im zweiten Teil sehr detailliert drauf. Aber es ist nur in einem Satz genannt worden. Das Plätschern.
Das ist genau das, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja.
Das ist die nächste Sache.
Okay.
Wo ich mir so dachte, okay, wir haben eine feuerfeste Matratze, die zerstört worden ist, außer da, wo Uriallo mit dem Rücken drauf lag.
Ja.
So. Das Plätschern. Es gibt keine Quelle dieses Plätscherns. Das heißt, gab es Spuren von Benzin? Wurde dieser Mann übergossen mit irgendwas?
Also wir haben eben in einem Satz gehört, die Spurensicherung hat keine Spuren von Brandmitteln gefunden.
Brandmittel, okay.
Ja. Wie gesagt, wir gehen dann, wir gucken uns auch noch an, was für Brandmittel gibt es. Gibt es welche, die vollständig
verdampfen
dass du die gar nicht mehr nachweisen kannst. Nur noch mal die Erinnerung, dieses Plätschern will Beate H. gehört haben. Da sagte sie ja auch noch zum Dienstgruppenleiter, komm mal her, stimmt was nicht. Mhm. Was ist das für ein Geräusch? Jetzt habe ich mich aber gefragt, mir fällt nicht ein auf, was jeder Kollege von mir gerade irgendwie macht, aber wenn jemand mit einer Flasche Spiritus an mir vorbeiläuft, das würde mir auffallen.
Weißt du nicht. Das glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass wenn du in einem Großraumbüro sitzt, von dem ich ausgehe, dass das so eins ist, wie man die kennt. Mhm. Entweder sie sitzt in einem Großraumbüro, überall schrillen Telefone, sie hängt mit ihrem Kopfhörer an dieser Gegensprechanlage und hat irgendwie da die Bildschirme im Blick.
Das muss gar nicht sie sein, es kann dir jemand auf dem Flur begegnen oder so. Also, wobei, es gibt auch diese Treppe, die vom Innenhof führt.
Aber wenn
du
jetzt mal ganz ehrlich
bist,
ne? Also ich erinnere mich an meine Bürozeiten. Ich habe mir nicht alles angeguckt, was Leute in der Hand hatten, die mir entgegenkamen.
Ja, das stimmt.
Habe ich einfach nicht.
Naja.
Und es muss auch keine Flasche Spiritus, das wäre ja sehr unsubtil.
Ja, vor allem, also ich greife jetzt ein bisschen was vorweg.
Ja.
Aber wir reden hier von Mengen 2 Litern aufwärts.
Ja, das denke ich mir, wenn es halt plätschert, musst du ja ein bisschen was haben, um das da drauf gießen zu können.
Anhand des Brandes.
Ja, ja. Ne? Genau.
So, also 2 Litern aufwärts, wo wir schon fast bei einem Kanister sind.
Ja.
Und da denke ich mir so, schwierig, gut.
Ja, aber jetzt mal Moment. Füllst du in eine PET-Flasche und wenn ein Kollege mir mit 2 PET-Flaschen Wasser entgegenkommt, da frage ich nicht nach.
Aber da denke ich mir schon wieder, was für ein Aufwand dafür, dass es ja erstmal jetzt nicht wie eine, also rein hypothetisch, mutet es ja nicht nach einer vorsätzlichen, von langer Hand geplanten Tat an. Das sieht ja eher aus wie etwas, was sich emotional aufschaukelt.
Da
und dann sagst du nicht, okay, ich fahre jetzt in den Baumarkt, ich besorge mir jetzt Spiritus, ich fülle das in PET-Flaschen. Deswegen ist dieses hypothetische Szenario, ne, das... Und da deswegen wollte ich, wie gesagt, hier Teufelsadvokat kurz einmal
spielen. Ja, unbedingt.
Spielen.
Wir quatschen
und
ja
mir ist auch... Ich beschäftige mich ja jetzt berufshalber auch viel mit Audiodesign und es gibt Foleys und die stellen Geräusche nach.
Mhm.
Und ich weiß, dass das Anbraten von Speck als plätscherndes Wasser benutzt wird.
Mhm.
Und vielleicht kann ein beginnendes Feuer, das Knistern, auch wie ein Plätschern klingen durch diese Anlage. Das halte ich für möglich.
Ja, verstehe.
So, das wollte ich nur noch kurz an dieser Stelle anbringen, als Einwand.
Okay. Ja, das ist sehr interessant.
Mhm. Weil dann hat vielleicht gar nichts geplätschert. Das erklärt auch, warum jetzt erstmal initial von der Spurensicherung kein keine Brennmittel festgestellt werden konnten. Vielleicht hat es sich einfach nur angehört wie Plätschern, obwohl es einfach die Flammen waren.
Ich verstehe. Ja, interessant. Dann haben wir aber immer noch das Feuerzeug.
Auch das.
Und auch das Feuerzeug finde ich super sass. Weil, wie du gesagt hast, es gab auch eine Büroklammer in seiner Tasche irgendwo. Die wurde weggenommen. Aber ein Feuerzeug soll in seiner Hosentasche verblieben sein? Oder in seiner Jackentasche?
Nee,
oder?
Es soll dem Beamten
aus der Brust.
Auf Urialo drauf.
Seht ihr? Vielleicht habt ihr das genauso missverstanden wie ich. Deswegen reden wir drüber.
Ja.
Und dann ist es dem Beamten aus der Tasche gefallen. Auf Urialo drauf. Okay. Das hat der Beamte aber nicht gesehen. Weißt du, welche Farbe dieses Feuerzeug hatte?
Das kannst du nicht mehr erkennen.
Ach so, okay.
Es ist halt komplett geschmolzen.
Ja, ja,
okay.
Na gut.
Kohlebrikett.
Ja, okay.
So, wie alles. In dieser Zelle.
Aber an sich ist es ja so, dass die Spurensicherung das offensichtlich nicht festgestellt hat, während ihres ominösen Videos, was ominös unterbrochen worden war. Aber es ist dann später, 2 Tage später, der Dame in die Hände gefallen und war plötzlich in dieser ganzen Sache.
Ja.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es einfach, ich wollte es einfach nochmal kurz bemerken.
Ja.
Das ist mir ein wenig komisch.
Das Gute ist ja, dass wir noch einen Prozess und damit auch noch mal mehr Untersuchungen vor der Brust haben, die auch noch mal andere Ergebnisse liefern.
Und merke, ich finde es generell gut, dass wir überhaupt noch einen Prozess vor uns haben, weil das, was zuletzt passiert ist, äußerst unbefriedigend war.
Ja.
Und ich möchte gerne sagen, dass ich das ganz, ganz unabhängig betrachten will von Urialos Leben vorher, was er wie gemacht hat oder so.
Ob das richtig war
völlig
oder nicht.
Das lassen wir mal dahingestellt. Darum geht es heute nicht.
Ja.
Darum geht es nicht. Sondern Es geht darum, was dort an diesem Tag passiert ist.
Richtig. Und es kann halt einfach nicht sein. Also da ist ein Mensch in absolut hilfloser Position, in einer Gewahrsamzelle verbrannt. Und in diesem Moment hat diese Institution nun mal dafür Sorge zu tragen. Ja. Das ist deren Verantwortung, dass dir nichts passiert.
Ja. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz sagen.
Ja. Und dass keiner Verantwortung übernehmen will, das wollte ich noch sagen. Das kann es nicht sein.
Daran will ich mich ranhängen, weil sie sind nicht mal auf die Idee gekommen, zu der Beerdigung aufzutauchen. Mhm. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, mal von offizieller Seite sich zu entschuldigen, obwohl das etwas wäre. Das ist doch das aller Mindeste. Selbst wenn du nichts damit zu tun hattest, ist dieser Mensch in deiner Obhut gestorben. Du hast denjenigen in Gewahrsam genommen. Das heißt, er war in Obhut der Polizei und er ist unter Obhut der Polizei gestorben. Und das ist das Allermindeste, da die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, es tut uns leid. Wir haben nicht aufgepasst, weil whatever passiert ist, wir haben nicht aufgepasst.
Mhm. Ja.
Weil das ist es am Ende, worauf wir es hinunterbrechen müssen.
Ja.
Sie haben nicht aufgepasst.
Richtig. Das, ne, also es geht jetzt auch nicht darum, dass jemand sagt, okay, wir waren's.
Genau,
nein,
es geht
nein,
nicht
nein,
um
nein.
Schuldzuweisung.
Nee.
Egal, was da passiert ist. Mhm. Sie haben nicht aufgepasst. Selbst wenn es so gewesen wäre, dass Uriello aus freien Stücken mit diesem Feuerzeug sein Leben hat beenden wollen und diese ganze Kiste in Brand gesetzt hat. Selbst dann haben sie nicht aufgepasst und es wäre ihre Aufgabe gewesen, nach diesem Menschen zu schauen.
Mhm.
So.
Ja, genau. Das ist das Kernproblem hier. Und dann steht da eben noch ein ganzes System hinter, das sich auch eher lethargisch zeigt.
Das ist halt die Frage. Inwiefern wird bei manchen Dingen vielleicht auch bewusst
gesagt, wir halten mal die Füße still, mal gucken, ob wir das so unter den Teppich kehren können.
Wir wissen ja auch überhaupt gar nicht genau, es ist viel Papierkram. Wir wissen auch überhaupt
ist auch immer
nicht,
negative
war
PR.
Vielleicht doch ein Kollege involviert? Müssen wir jemanden decken? Ich rede jetzt ganz frei. Was weiß ich? Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge innerhalb dieses Systems, die eine Motivation gewesen sein könnten, Dinge unter den Teppich zu kehren.
Ja.
Potenziell. Mutmaßlich. Leute, es ist ja wirklich, ne, wir wissen es einfach nicht. Es ist einfach eine Theorie. Und wir werden uns damit ja noch genauer beschäftigen. Aber ich finde es halt schon irgendwie krass. Also, es ist halt schon, ja, also ich meine, am Ende, du könntest auch sagen, und das ist auch etwas, was passieren kann. Es kann passieren, dass aufgrund von menschlichem Fehlverhalten, von menschlichem Versagen, was auch immer, Dinge passieren.
Und auch Menschen zu Tode kommen.
Aber
deswegen gibt es
halt
die fahrlässige Tötung.
Genau, aber ich finde es halt trotzdem so krass, dass sich niemand verantwortlich fühlt und dass niemand sagt irgendwie, yo, es tut uns leid, was da passiert.
So nicht mal Anstand.
Mhm, genau.
Ne? Also nicht mal das.
Genau.
Und das, Entschuldigung, macht es dann irgendwie auch wieder verdächtig. Weil man,
ja, klar.
Also, ne?
Ja, klar. Jemand, der auch vielleicht verbergen will, dass er mit Dingen was zu tun hat, entschuldigt sich auch nicht.
Genau.
Ne?
Ja,
also,
weil das ist wie ein, wird das wie ein Schuldeingeständnis.
Genau.
Also ist es ja auch irgendwie Entschuldigung.
Ja. Naja, gut, aber.
Aber du entledigst dich damit auch deiner Schuld.
Ja, ja.
Und dann erkenn doch an, dass
du
eine Teilschuld an dem, was geschehen ist, hast.
Genau.
Wenigstens das.
Genau.
Und ich glaube, dann wäre der Aufschrei gar nicht so laut gewesen.
Na, natürlich nicht.
So.
Ich meine, dann hätte man sich eben eingestanden, dass da einfach, ich sag's nochmal, eine große Verkettung von Scheiße stattgefunden hat. Naja, gut. Es sind halt alle, wir diskutieren hier, ich sag's einfach nochmal als Disclaimer, wir haben es jetzt schon öfter gesagt und trotzdem ist dieser Fall einfach wirklich schwierig, deswegen müssen wir darüber reden und ich will einfach nochmal sagen, hier wird keine Schuld irgendwem zugesprochen oder so, aber ich will einfach alle Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind während dieser Schilderungen einfach nochmal
transparent
teilen. Ja, genau.
Genau. Ja. Hast du noch was auf deiner magischen Liste?
Ich glaube nicht. Meine magische Liste für Teil 1 ist
abgearbeitet. Okay. Was ich noch sehr bezeichnend fand, ich glaube, das kommt nicht so oft vor, ist tatsächlich auch das Statement des Richters.
Ja, total.
Also,
total.
Ne, und daraus ging halt wirklich hervor, so, er hätte gerne anders entschieden, aber er konnte nicht, weil man ihn nicht gelassen hat, weil irgendwie nur, ja, weiß ich nicht mehr, kann mich nicht erinnern, keine Ahnung.
Steht auch viel zwischen den Zeilen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hören nächste Woche, wie es weitergeht.
Ja.
Und
ich bin super gespannt, was du da noch alles ausgegraben hast.
Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch vor der Brust. Es gibt noch, wie wir auch eben schon im Teaser gehört haben, die ein oder andere ungeahnte Wendung, die nochmal ein anderes Licht auf diesen Fall wirft. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Dann
würde ich sagen, bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen. Alle in der Folge enthaltenen Zitate aus den Vernehmungsprotokollen wurden von uns nachgestellt. Sprecher: Nina Eschle und Jan Göpelt.